Max, wir müssen reden. Wir
haben kein Bier.
Das ist eine Nachmittagsshow. Wir trinken Wasser.
Gutes deutsches Leitungswasser.
Gutes deutsches Leitungswasser. Aber eigentlich reden wir über Kaffee.
Eigentlich reden wir über Kaffee.
Wir haben jetzt keinen getrunken. Also doch, ich habe gerade einen getrunken. Ich habe gerade einen getrunken, bevor ich hier mich hierher aufgemacht habe. Ich bin extra früher kurz vor meinem Büro einen Stopp gemacht bei mir zu Hause und nochmal einen Espresso reinzuballern, weil ich
so
müde bin heute.
Ach so, das war so eine Espressomaschine.
Genau. Und ich habe halt, ich hatte das halt so geregelt, ganz lange, dass ich runtergegangen bin auf einen Kaffee pro Tag.
Okay.
Also so einen, so zum Morgens, zum Wachwerden so, ja, so Kickstarter in den Tag so und dann irgendwie den Rest des Tages auf Kaffee zu verzichten. Das habe ich lange so gemacht und jetzt bin ich nach, ich glaube, 2 Jahren oder so, bin ich mittlerweile wieder ganz normal auf 2 Kaffee pro Tag. Also, dass ich halt so nach Mittagessen irgendwie so da brauche ich auch nochmal einen Shot irgendwie, um wieder in die Gänge zu kommen oder sowas irgendwie. Wie handelst du das?
Ich trinke morgens zu viel Kaffee.
Zu viel heißt?
Also meistens 2 zu Hause und dann habe ich gern noch.
Aber so was denn, also so normalen Filterkaffee?
Filterkaffee,
oder?
Ja. Okay. Und dann habe ich im Büro in letzter Zeit haben wir nochmal einen Cold Brew getrunken.
Mhm.
Das war mehr so eine, also da gibt es so eine Kaffeemaschine, die man, wo Cappuccino rauskommt und, aber da ist Milch drin und das, ich probiere auf tierische Produkte zu verzichten und dann hätte ich mir auch einfach einen Kaffee ziehen können und dann selber Hafermilch drauf kippen können, aber dann stand da irgendwie immer Cold Brew rum, dann habe ich mir halt so einen Cold Brew gezogen und habe mir dann oben ein bisschen Hafermilch drauf geschoben.
Die sind auch ziemlich stark, die Cold Brews, oder? War das nicht so?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es, also ich finde die sehr lecker, wenn sie gut, also ich habe solche und solche Cold Brews. Ich habe schon sehr schlechte Cold Brews, also subjektiv sehr schlecht. Ich sage nicht, dass die objektiv, also vielleicht, wenn man irgendwie von Kaffee Ahnung hat. Aber wenn so ein Cold Brew, der hat nicht so viel Säure drin. So, das schmeckt, man schmeckt mehr nach Kaffee, aber weniger bitter.
Mhm.
Was ich eigentlich immer ganz angenehm fand. Und es geht halt so schnell.
Mhm.
Also, die Zubereitung dauert ewig, aber bei der Zubereitung ist man ja nicht dabei, sondern man ist ja nur noch dabei, wie der Cold Brew dann einfach ins Glas gekippt wird, ja. Und dann kannst du ihn direkt wegtrinken.
Man muss ihn ja nicht frisch machen, sondern der ist
genau.
Dann ja einfach so. Ne?
Der ist vorhanden sozusagen. Genau. Und ich glaube, das wird so gemacht, dass der über Nacht quasi mit kaltem Wasser also das dauert halt viel, viel länger, weil das halt, weil der dann ja die Kaffeestoffe sich irgendwie viel länger brauchen, um rauszulösen. Wie das alles genau funktioniert, weiß ich auch nicht, aber so. Und was ich mir schon vor längerer Zeit abgewöhnt habe, nachmittags noch Kaffee zu trinken, also eigentlich so zum Kaffee oder spätestens so um 2 oder sowas, ist so der allerletzte. Also das habe ich dann nochmal manchmal, dass ich mich mit Diana noch getroffen habe auf ein Cappuccino bei einem guten Kaffeeladen, der um die Ecke vom Büro ist. Und wo sie auch arbeitet. Und das hat dann so, und ich habe irgendwann mal, ist vielleicht auch totale subjektive Sache, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich so nachmittags noch Kaffee trinke, dass ich einfach nachts nicht schlafen kann.
Das habe ich auch, ja. Also manchmal, also nicht immer, aber manchmal, ja.
Und wobei ich habe mir irgendwann sagen lassen, dass Koffein eh nicht länger als eine halbe Stunde wirkt oder sowas. Also ich halt's.
Oh, ich weiß nicht, also ich habe da unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht.
Ist halt einfach so ein subjektives Ding und jetzt, haben wir überhaupt über Kaffee geredet, jetzt habe ich nämlich, ich war mit ein paar Leuten Mittagessen und danach haben wir noch einen Espresso getrunken und jetzt bin ich in so einer Espresso-Hibbeligkeit. Kennst du das so, wenn man so, ist eigentlich ein ziemliches Scheißgefühl, wie ich finde, weil irgendwie man kriegt nichts auf die Reihe, also man ist die ganze Zeit so hibbelig und will was auf die Reihe kriegen, aber man kriegt nichts auf die Reihe.
Das ist ganz stark. Genau, bei mir ist es so, ich habe das damals auch reduziert, diese Regel mir eingeführt, weil ich halt irgendwann auch einfach zu viel Kaffee getrunken habe und das war dann so, also für mich ist so ein Kaffee, der bringt mich erstmal so auf Touren und dann bin ich manchmal irgendwie, bin ich dann irgendwie wacher und kann dann arbeiten. Und dann gibt es aber immer irgendwann so einen Punkt, wo ich dann zu viel Kaffee habe.
Ja.
Also es gibt sozusagen so ein Threshold. Also es gibt sozusagen zwischen zu wenig Kaffee, so ich komme gar nicht klar und so komme völlig träge, so ja. Und zu viel Kaffee, ich bin dann dieses hibbelig so und kann mich auch nicht konzentrieren auf irgendetwas und kann auch nicht arbeiten.
Ja. Ja.
Habe ich halt sozusagen diesen Korridor dazwischen, so der richtigen Koffeinierung. Und ich habe gemerkt, man bekommt dann ja irgendwie auch so eine gewisse Resistenz oder so eine, der Körper gewöhnt sich so an ein gewisses Niveau an Koffein. Und je mehr Kaffee ich dann getrunken habe, desto kleiner wurde dieser Korridor. Ja.
Ja.
Also das heißt, ich brauchte immer mehr Kaffee, um sozusagen in diesen sozusagen auf dieses Niveau des ich kann arbeiten kommen, ne? Aber auch irgendwie diese Überschreitung kam halt relativ schnell danach sozusagen. So, das heißt also, die Dosierung wurde immer schwieriger. Und ich war dann immer, so dass dann irgendwann dieser Korridor so schmal war, dass ich immer entweder komplett unterkoffeiniert oder überkoffeiniert war und ich dann halt irgendwie so oder so nicht arbeiten konnte. Und ich merkte so, okay, der Kaffee hilft mir nicht mehr, sondern der steht jetzt im Weg. So, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, ich muss das jetzt rationieren, ich muss jetzt irgendwie klare Kante machen, sodass der Körper sich wieder abgewöhnt, so viel zu erwarten und ich halt das sehr, sehr...
Wenn man hier gerade jetzt Lärm hört, hier fährt hinter uns irgendwie ein LKW durch und ihr habt das Fenster aufgemacht, damit die Luft ein bisschen besser ist.
Oh ja, was machen solche LKWs in solchen Straßen?
Die Möbel nichts, transportieren.
Die haben hier nichts zu suchen. Dann sollen die scheiß Nachbarn ihre Möbel halt hier zu Fuß rumschleppen.
Sollen sie die Bäume hier vor, aus denen sie ihren Möbel machen, vor... Genau. Aus den Holz was selber züchten.
Genau.
Aus den Zimmerpflanzen, die sich anwachsen.
Ist egal. Ja. Meine Anti-Auto-Militanz hat nicht abgenommen seit deinem letzter Folgen. Was ich sagen wollte ist, den Kaffeekonsum sozusagen, ich kenne ja auch ganz viele Leute, die haben es gesagt, ich mache gar keinen Kaffee, so ich. Ne? Das geht ja auch. Also du kannst du dann, der Körper entwöhnt sich dann und ist dann wieder halt so auf so eine ganz normale Art müde und auf ganz normale Art wach oder eben nicht, wie das halt so ist. Und das finde ich auch sehr sympathisch, aber ich habe das Gefühl, dass ich will da ein bisschen mehr Steuerung drin haben. Ne? Also was ja bei das Schöne an Kaffee ist oder überhaupt an Drogen, ist ja überhaupt sozusagen diese Steuerungsmöglichkeit von bestimmten Bewusstseinszuständen. Und ich glaube, wenn man das nicht übertreibt, ne, irgendwie, dann kann man da halt auch irgendwie gut mitarbeiten.
Also mein subjektives Bild von diesem ganzen Ding hat sich ganz massiv geändert, nachdem Diana irgendwann mal versehentlich Decaf-Coffee gekauft hat und mir das aber nicht gesagt hat. Also sie hat das irgendwie, hat das gekauft und hat dann gesagt, und hat dann ein paar Tage, haben wir dann irgendwie Decaf-Coffee getrunken.
Das ist Körperverletzung.
Und dann hat es das irgendwie bemerkt und hat aber gedacht, mal gucken, ob der noch was merkt. Und ich habe nichts gemerkt. Hat es mir irgendwie dann irgendwann später, hat sie dann quasi bis der leer war, habe ich nicht gemerkt. Und dann hat sie wieder Kaffee, hat sie das nächste Mal, also hat sie Kaffee gekauft mit Kaffee.
Und der dann wieder geknallt, plötzlich so.
Und ich glaube, dann habe ich irgendwie was gesagt, so irgendwie wirkt er ganz gut oder irgendwie ein bisschen stärker als sonst oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber nicht im Traum, dass ich auch nur in der Nähe davon war, dass ich gewusst haben könnte, dass da Decaf-Coffee war. Und dann hatte ich weiß gar nicht, glaube ich, hatte ich mir dann auch eine Zeit lang im Büro einfach Decaf-Coffee immer genommen. Das gibt's ja in den USA, also es war noch bei Facebook, da gibt's das ja immer alles. Und konnte ich am Automaten einfach einen dekoffinierten Kaffee und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es irgendeine, also subjektiv habe ich es wirklich nicht gemerkt. Also ich weiß ja auch, wie gesagt, ich habe ja gerade die Kaffeehilfeligkeit sehr ausführlich beschrieben, aber keine Ahnung, das war irgendwie, also ich finde das mit dem Koffein immer so eine spannende Sache, so auf der einen Seite, wie viel davon ist nur Einbildung, wie viel ist tatsächlich real. Aber es eben gerade war, ich war eben gerade, wie gesagt, ich war irgendwo tief im Westen, so richtig altes West-Berlin, Mittagessen mit jemandem.
Charlottenburg oder was?
Genau. Am Schloss Charlottenburg. Am Schloss Charlottenburg. Bin wieder zurückgefahren, weil wir hier einen Podcast machen wollten. Dann fällt mir quasi, als ich wieder aus der S-Bahn aussteigen will, fällt mir ein Scheiße. Tasche vergessen. Mit Laptop und so.
Beim Restaurant.
Also einfach in die nächste Bahn wieder reingesprungen. Also in die andere Richtung und noch im Restaurant angerufen und Tasche, das ist kein Problem. Hatten sie schon gefunden. Okay, also wieder hin. Dann erstmal hingesetzt, okay, Tasche ist gefunden, alles okay, soweit, Gott sei Dank. Dann irgendwann festgestellt, dass ich zwar in die gegengesetzte Richtung gesprungen bin, aber nicht in die gegengesetzte Bahn, sondern halt in eine total andere und dann irgendwo auf dem Weg nach Heinersdorf war oder irgendwie sowas.
Nein, okay.
Dann nochmal ausgestiegen, wieder umgestiegen, dann zurückgefahren. Und dann wieder die ganze Strecke quasi zurück und dann beim Restaurant. Und dann habe ich so gedacht, wegen dieser Hibbeligkeit, aber auch, weil ich auch ganz merkwürdig, ich habe so gedacht, ich bin jetzt schon so viel zu spät dran, weil ich hatte dir auch Bescheid gesagt und sowas. Ich miete mir jetzt einfach, ich hole mir jetzt so ein Carsharing-Auto.
Das war die beste Idee.
Das war so eine dämliche Idee. Hey, gleich fängt der Berufsverkehr an. Lassen wir uns mit dem Auto fahren. Ich hätte lieber so ein Jumpbike nehmen sollen oder irgendwie sowas. Irgendwas, womit man auch halbwegs schnell vorankommt. Und dann habe ich hier bei Sixt Carsharing, die jetzt ja irgendwie so eine Aktion haben, 9 Cent pro Minute, was absurd ist, was echt absurd ist. 9 Cent pro Minute, das ist billiger als ein Jump-Fahrrad.
Ja.
Du kriegst ein ganzes Auto für das Geld.
Hattest du schon die App installiert oder?
Ja, die hatte ich schon. Ich habe den Dienst sogar schon mal genommen.
Okay.
Und dann habe ich halt ewig gebraucht, bis hierher zu kommen, weil natürlich steht man im Stau. Und dann war das so ein dämlicher Golf und der hat natürlich kein CarPlay eingeschaltet. Also der hat CarPlay. Du hast den Button für CarPlay. Ich habe das Telefon angesteckt. CarPlay muss man sich erst vom Händler freischalten lassen. Kostet wahrscheinlich irgendwie nochmal extra Gebühr.
Weil Apple da Lizenzgebühren für nimmt oder was? Oder?
Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe davon aus, dass das nicht explizit war für CarPlay, sondern für blablabla Connect, Phone Connect oder sowas. Will das gleiche auch für Android geben und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sie für Android Lizenzgebühren nehmen. Insofern vermute ich mal einfach, dass das ist, BMW nimmt irgendwie eine Jahresgebühr. Da musst du halt jedes Jahr für 60 Euro dir CarPlay dazu mieten oder irgendwie so eine Summe. Also Scheiße. Wirklich sowas, wo du dir denkst, so, ich kaufe hier ein relativ teures Auto und dann muss ich da noch irgendwelche, keine Ahnung. Und dann, darum hatte ich kein CarPlay und dann habe ich das eingebaute Navi von VW genommen und habe parallel dazu noch Google Maps auf dem Telefon laufen lassen. Weil ich Google Maps halt nicht sehen kann. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man manchmal an irgendwelchen unübersichtlichen und da ich tief im Westen war, wo ich mich nicht im Endeffekt nicht
so. Aber die suchen dann bestimmt unterschiedliche Routen raus, oder nicht?
Die haben dieselbe Route rausgesucht, aber VW hat offensichtlich die Zeitschätzung so gemacht, als ob die Straßen frei wären. Okay. Also die von Google Maps war auch nicht gut, weil war immer im Endeffekt immer noch 8 Minuten später oder sowas da, als Google Maps geschätzt hat. Aber so nach VW-Schätzung hätte ich irgendwie 3:45 hier sein müssen und ich war kurz nach 9:30 da oder irgendwie sowas. Also das war so, die haben natürlich dann immer weiter die Zeiten dann angepasst, aber je näher sie gekommen sind.
Weil die wahrscheinlich keine Verkehrsdaten haben, ne? Also Google hat ja meine durch die ganzen Androids und so, weiß es ja immer so, wie der Verkehr so gerade ist.
Nun sollte man eigentlich vermuten, dass genügend VWs auf der Straße sind, die ständig ihre telemetrischen Daten schicken, dass auch VW ganz gute Daten hat, aber die scheinen, ich habe keine Ahnung, was da war. Und dann ist das nächste Ding, dann haben wir ja diese Start-Stopp-Automatik, das ist so merkwürdig. So, auf der einen Seite so, also Start-Stopp, das heißt, wenn du an der Kreuzung stehen bleibst, dass dann der Motor ausgeht, dann geht der Motor irgendwie wieder an. Und dann ist so eine Information, warum der Motor wieder angegangen ist. Und dann war, ja, weil dein Vordermann ist vorgefahren. Und da war halt, stand halt vor mir, stand einer, der halt die ganze, weißt du, so einer, der halt an einer Kreuzung den Fuß nicht stillhalten kann und die ganze Zeit so immer mal wieder 5 Zentimeter nach vorne rollt, weil man ansonsten ja nicht genug Sprit verbraucht.
Der Sensor merkt das
und dann hat das irgendein Sensor gemerkt und macht dann den Motor an. Weil klar, wenn der vor mir irgendwie zu doof ist, stehen zu bleiben, dann wahrscheinlich ist die Logik dahinter, egal, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die Logik dahinter ist. Oder ich habe eine Idee, was die Logik dahinter ist. VW ist es eine Scheißlogik. Und man sollte einfach nicht Autos fahren. Und dann wollte ich die Karre abgeben. Und dann ließ ich die Karre plötzlich nicht mehr zumachen. Weil er behauptet hat, dass das Schloss noch in, dass der Schlüssel noch in, also die Zündung noch an wäre, obwohl ich den Schlüssel abgezogen hatte. Da kann die Zündung ja gar nicht mehr an sein und ich habe die ins Handschuhfach gelegt und da ist was. Und dann musste ich da noch erstmal mit dem Support telefonieren. Da haben wir uns getroffen, weil du mich dann quasi, während ich gerade in der Support-Hotline wartete.
Genau, ich stand dann irgendwie 10 Minuten daneben, wie er dann halt irgendwie mit
dem, weil du warst mit dem Rad und darum pünktlich,
Telefon am Ohr irgendwie die ganze Zeit wartete, dass irgendjemand mal beim Support abnimmt. Diese ganze Sharing-Geschichte, die wird mir, ich bin ja eigentlich ein großer Fan davon, so.
Ja.
Fand das eigentlich auch mal gut, aber, ich sag mal so, ich werde da differenziert skeptischer, sagen wir mal so. Also zum Beispiel hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ich war so ein großer Fan von diesen Coop-Dingern, ne?
Ja.
Also Coop ist in Berlin, das ist so ein Elektroroller. Also nicht so ein Skate-Roller, sondern so ein richtiger Moped-Roller, aber halt Elektro, ne?
Wie so eine Vespa.
So eine Vespa, genau. Und Und das Ding ist halt cool, das ist halt sozusagen normaler Straßenverkehr. Man braucht einen normalen Führerschein, mit dem man im Endeffekt mit dem man halt sozusagen dann auch 50 km/h so durch die Straßen gegen dingsen kann. Das geil, hat einen geilen Schub, also so eine geile Beschleunigung, halt wieder so Elektro so ist so, und das macht halt echt Spaß, mit den Dingern rumzufahren. Ich bin ein großer Fan davon. Aber ich habe mir echt abgewöhnt, diese Dinger zu mieten, und das liegt daran, dass ich jetzt bestimmt 5-6 Mal von den vielleicht 10 Malen, die ich das benutzt habe, halt immer irgendwelche Probleme hatte. Mhm. Also sei es jetzt irgendwie ein Problem beim Ausleihen oder sei es vor allem ein Problem beim Abgeben. Mhm. Bei Coop ist es so, zum Beispiel hatte ich das jetzt mehrfach, dass er einfach kein GPS-Signal kriegt. Und dann kriege ich so auf der App, wenn ich das dann sozusagen so, ich will das jetzt hier abgeben, so, ja, irgendwie, ich habe es geparkt, und sagt er so, eine Fehlermeldung beim Abgeben halt so, ja, kein GPS-Signal. Okay, gut, probiere es ein paar Mal, dann schiebe ich das halt irgendwo hin, wo ich denke, vielleicht irgendwie ist irgendwie, keine Ahnung, blockiert irgendwie oder was weiß ich, immer noch nicht, und dann muss ich halt, dann bleibt mir dann halt nichts anderes übrig, als den Support anzurufen. Und dann hänge ich da halt auch in der Schleife. Bei Coop muss man sagen, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Ich habe eigentlich immer relativ schnell jemanden dran, und dann gehe ich das mit denen dann durch. Irgendwie habe ich irgendwas falsch gemacht, dies, das. Irgendwie, das dauert dann aber halt wieder ein paar Minuten. Und es ist einfach Stress. Also mich nervt sowas unendlich. Also wenn ich dann halt irgendwie so einen Coop nehme, dann dauert das dann halt, und irgendwas geht dann halt nicht, ja, dann stehe ich da 10 Minuten mindestens irgendwie mit Support und dies und das irgendwie, bis ich dann diesen scheiß Roller losgeworden bin.
Ja, klar.
Und das nervt unendlich, und das hat jetzt tatsächlich bei mir dazu geführt, dass ich es nicht mehr mache. Also weil das ist mir einfach nicht wert, wenn ich halt so eine, sag ich mal, nicht 50-50, aber sag ich mal so eine 30% Chance habe, so einen Stress wieder zu haben.
Ja, ja, verstehe.
Das ist jetzt in meiner persönlichen anekdotischen Evidenz, ist das jetzt so eine 30% Chance sozusagen, das ist dann jetzt einfach für mich keine Option mehr. Also das ist nervig, und ich kann mich dran erinnern, also ist gerade vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen irgendwie hat irgendwie zeitweise der Manuel Casol, ach Gott, jetzt komme ich mit seinem Namen, auf jeden Fall @zeitweise auf Twitter, der Marcel hatte sozusagen so ein Thread gestartet, wie er in München halt so ein Tretroll-Elektro-Scooter, ne, also ein E-Roller, halt benutzt hat und den halt auch nicht abbekommen hatte. Und der hatte dann halt nochmal das Problem, dass halt der Support wirklich gar nicht am Start war. Also er hatte halt irgendwie sozusagen völlig umsonst, ich glaube, eine Stunde lang versucht, jemanden zu erreichen, und da kam halt gar nichts sozusagen, ja, und da wurde diesen Roller nicht los, ja. Irgendwann hat er herausgefunden, wie man das Ding sozusagen komplett runterfährt. Und so konnte er sich da so der Sache entledigen. Aber im Endeffekt, er war dann wirklich gefangen, so, er konnte dann nicht mehr weg, so, er war dann wirklich sozusagen, er stand da in diesem Roller, den er nicht abgeben konnte, ja, weil irgendein technisches Problem, und er war da praktisch sozusagen, das war so wie so ein Geofence, war er da irgendwie so im Gefängnis, ja, irgendwie von so einer privaten Firma, die halt einfach keinen Support anbietet. Und wenn man so ein Erlebnis hat, dann da geht man nicht mehr hin, oder das macht man nicht mehr, oder?
Was ich neulich hatte, war, es gibt hier so einen neuen Anbieter in Berlin, und da habe ich es irgendwie geschafft, in die Beta-Phase mitzukommen. Das ist V-Share. Die haben nur Elektro-Golfs, was merkwürdig ist. Also, ich mag ja Elektroautos natürlich, wie as much as the next guy. Aber, und damit waren wir in Brandenburg, sind wir zum Liebnitzsee gefahren. Und stehen wir so da am See auf dem Parkplatz, haben gerade einen Parkplatz und wollten gerade alle Badesachen rausgeholt und was der Teufel war. Das
ist bestimmt kein Geschäftsgebiet, oder?
Ich wollte ihn ja nur parken.
Ach so, okay.
Und dann hatte das Auto keinen Empfang, weil wir waren in Brandenburg. Und da kann man das Auto nicht abschließen.
Ja, genau. Ja,
das ist einfach. Dann habe ich den Support angerufen und so, ja, da können wir jetzt nichts machen. Und dann konnten wir halt nicht parken gehen, sondern woanders hingefahren, wo man. Und das Auto zeigt einem natürlich auch nicht an, wann es jetzt gerade empfangen hast. Also du stellst dich auf den Parkplatz und kannst jetzt nur hoffen, dass man das Auto jetzt
abgibt. Ja, und ich meine ganz ehrlich, ja, irgendwie Empfang in Deutschland, Mobilfunkempfang in Deutschland ist etwas, was man nicht erwarten kann. Wir sind nicht in einem Erste-Weltland hier. Wir sind wirklich in einem Dritte-Weltland, was Mobilfunkempfang angeht. Und da kann man einfach keine Autos bauen und keine Software schreiben, die darauf angewiesen ist, für basale Funktionen Mobilfunkempfang zu haben. Und das ist dann auch so eine Sache, so die ich mir dann halt, über die ich mich dann bei Coop so aufgeregt habe, weißt du? Warum ist es mein Problem, dass der Roller kein GPS-Signal hat?
Ja.
Warum ist das mein Problem? Warum wird diese App nicht so gebaut, dass ich beispielsweise, wenn diese Fehlermeldung aufpoppt, nochmal so einen Button bekomme, wo ich sage, trotzdem abgeben? Weil das ist mein Recht als Konsument, finde ich. Trotzdem abgeben. Ihr habt ein technisches Problem, trotzdem abgeben. Und dann wird das Ding, keine Ahnung, dann wird ein Prozedere angemacht, dass dann irgendwie, keine Ahnung, das Support angefunkt wird, da kommt dann jemand, der das dann sich drum kümmert, oder dann wird das vielleicht irgendwie runtergefahren, sodass es halt niemand anders gedingst werden, ist egal. Aber es ist fucking nicht mein Problem als Konsument, wenn ihr einen technischen Fehler habt, ja. Und wenn ihr kein Netz habt und wenn ihr kein GPS habt und wenn ihr noch irgendwelche Probleme habt mit euren scheiß Geräten, das ist nicht das fucking Problem des Konsumenten und ihr habt gefälligst alles zu tun, um diese Probleme von ihm fernzuhalten. Und dann müsst ihr dann müsst ihr mit diesem Problem klarkommen als Anbieter und nicht der Konsument. Ich als Konsument habe fucking nochmal nicht 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder wie Marcel irgendwie eine Stunde lang irgendwo rumzustehen und mich mit euren scheiß technischen Problemen auseinanderzusetzen.
Das ist, also ich habe neulich schon, da waren wir auch mit so einem Sixt-Auto unterwegs. Und da konnte ich das auch schon nicht zurückgeben. Der hat dann, da ging es relativ flott mit dem Support und der hat mir dann auch die gesamte Fahrt erlassen und so. Also das war mal ausnahmsweise Service. Ich sehe das, also die Software muss da gerade wenn man anfängt, man hat, also wenn man so eine Beta-Testphase ist, wo man damit rechnen muss, dass viele solche Probleme führen, dann muss man da
gut,
tatsächlich.
Dann ist was anderes.
Da muss man da super kulant sein.
Ja.
Da muss man halt und in dem Fall war das dann hätte, und sie hätten sich Supportkosten gespart, hätten sie einfach gesagt, oh, sie kriegen das Auto nicht zu, dann schließt er halt zu, also was im Endeffekt auch, was er mir dann gesagt hat, also Beifahrertür aufmachen, mit einem Schlüssel die Autotür zumachen, also Zentralverriegelung zumachen, reinpacken den Schlüssel und dann die Tür zuknallen, sozusagen das Auto abschließen. Das hätte mir ja auch die App sagen können. Und das wäre zum Beispiel deutlich näher dran an der Lösung gewesen. Und das muss man irgendwie einkalkulieren, dass es zu solchen Fehlern kommen kann, gerade am Anfang. Da muss man halt, glaube ich, muss man zusehen, dass man alle möglichen solchen Fälle möglichst abgefangen hat. Und dass man die eben nicht irgendwie, bei Coop war es ja, glaube ich, also ich kenne das Problem, was du beschrieben hast, und das war irgendwie 1,5 Jahre, nachdem das System eingeführt worden ist, hatte ich dieses GPS, kann nicht gefunden werden, Problem immer noch. Da sollte das eigentlich schon lange weg sein, weil das ist, ich kann mich daran auch noch erinnern, weil ich auch problemlos in Google Maps meine Position gefunden habe. Ich weiß nicht, wer da kein GPS gefunden hat, ob das tatsächlich das Fahrrad war.
Wahrscheinlich ein Softwarefehler
oder weiß der Teufel was. Oder vielleicht ist es ja, vielleicht sagen sie, wir brauchen die perfekten Superdaten, damit das, also kann ja sein, dass sie sagen, oder vielleicht hat auch einfach ihr Moped kein GPS empfangen, weil die Antenne an der falschen Stelle eingebaut war oder irgendwie sowas. Aber das ist was ich generell, also man redet ja immer so viel von der Service-Mentalität in Deutschland, die nicht so geil wäre. Und ich habe da früher mal die Augen drüber gerollt, nachdem ich, oh Gott, was wollt ihr denn? Und jetzt, nachdem ich 4 Jahre in den USA gelebt habe, muss ich sagen, das ist wirklich in Deutschland krass. Und also ein Beispiel, wir sind im Flugzeug gewesen nach Deutschland, von Puerto Rico nach Deutschland, und Diana bekommt ihr Essen und hat halt was Veganes bestellt auf der Webseite beim Bestellen und hat halt, und dann kriegt sie irgendwas mit Käse überbackenes. Und dann beschwert sie sich bei der Stewardess, also, hey, ich hab vegan bestellt. Und die Stewardess so, ah ja, da müssen sie einen Fehler bei der Bestellung gemacht haben. Naja, das passiert so leicht, dass man daneben klickt. Und es ist so, also wenn du in den USA, wenn das eine amerikanische Stewardess gewesen wäre, hätte die sich einfach, egal wie offensichtlich das ist, also nehmen wir mal an, das wäre sogar offensichtlich gewesen, dass das total, also nehmen wir, sie wäre dabei gewesen, wie Diana statt vegan, vegetarisch angeklickt hätte und hätte das gesehen, hätte sie sich trotzdem noch 3000 Mal entschuldigt. Aber in dem Fall, die konnte es ja wirklich nicht wissen. Und es hätte auch überhaupt keinen Unterschied gemacht. Also es ist nichts, dass du, es hätte, also es ist ja nicht so, dass es deren Schuld ist. Da hat auch ja niemand einen Vorwurf gemacht oder es hat auch niemand, sondern haben sie vielleicht zufälligerweise noch was Veganes. Aber so dieses, und das ist, das ist was, was ich habe zum Beispiel bei Drive Now habe ich mal Probleme gehabt. Da ist der Drive Now Service abgestürzt. Und ich habe halt das Auto, ich habe die App geöffnet und und da stand ein Hinweis, so ja, wir haben Serverprobleme, der Service könnte eingeschränkt sein. Und ich so, scheiße, probier mal hier und Auto gebucht. Puh, ist noch durchgegangen, die Bestellung. Auto gebucht. Und dann es war auch so ein Scheißtag, sind mit Kolja unterwegs gewesen und das Auto war noch ewig weit weg, also wir mussten erstmal 20 Minuten hinlatschen, um dann vor dem Auto zu stehen und natürlich das Auto nicht aufzukriegen, weil deren Service down war. Und dann habe ich mich per Chat an die gewandt und...
Ja, Chat ging noch, ja.
Nee, am nächsten Tag, als es dann wieder was ging. Und habe halt so, hey, ich stand hier vorm Auto und es ging nicht auf. Ja, hier kriegst du 15 Freiminuten. Ich so, sorry, ich bin hier 20 Minuten durch die Landschaft gelatscht, weil das Auto, nee, du hattest das Auto nie reserviert. Und doch, ich hatte das reserviert. Ich habe es gesehen in der App. Ich habe drauf, du hattest das Auto nie reserviert. Ich kann es genau hier sehen, dass im System, dass du das Auto nie reserviert hast. Und wirklich also so super pumpig. Und wenn mir jemand vom Support ohne Not unterstellt, ich würde lügen und das als Beweis hinterlegt, also dieser Server, der down war, behauptet, sagt mir steil und fest, dass du das Auto nie reserviert hattest. Das ist ja seine Aussage gewesen. Da kriege ich natürlich, also ich meine, man kann ja sagen, tut uns leid, dass
das passiert ist. Aber auch schlecht geschult, ja, das stimmt schon, ja.
Ja, aber das habe ich, habe mal von Felix Schwenzel, der hat das irgendwann mal auf seinem Blog geschrieben, der hat irgendeine Aktion von Froster. Und zwar war das so, da konnte man bei Froster, wenn man das gegessen hat, dann konnte man hinten was ausschneiden. Und wenn man dann irgendwie 3 von diesen Verpackungsdinger, konnte man das dann einschicken. Und dann hat man irgendeinen Gutschein für irgendwas gekriegt, der einen Gegenwert von 5 Euro hat oder sowas. Und da schreiben die ihm irgendwie eine E-Mail zurück. Legen Sie doch mal die Einkaufsquittung bei.
Was?
Und
ich finde so.
Und natürlich hat er die nicht mehr gehabt, weil woher soll er das denn wissen und so. Und das ist so ein Fall gewesen, wo wirklich so, also die Kosten für diesen Mailkontakt waren definitiv deutlich höher, als der Gutscheinwert war.
Ja, aber das ist auch der Grund, warum ich sowas nie mache.
Und also, lieber vergrault man sich einen guten Kunden. Also ich meine, sie haben das war eine Werbeaktion. Sie haben damit,
da geht es ja um Kundenbindung.
Es geht um Kundenbindung. Ja. Und wenn du dann sozusagen den ganzen Aufwand treibst, um den Kunden zu binden, nur um in letzter Sekunde dann noch schön eins in die Fresse zu geben, um 80 Cent zu sparen.
Nee, das ist aber auch so echt deutsch, dass du dieses
Recht
haben. Es ist mir egal, worum es geht, ich will Recht haben. Ja.
Und das ist ich glaube, das ist auch was in deutscher Software durchaus sich niederschlägt. Also ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland gibt es, also in den USA ist das nach meiner Erfahrung so, dass man viele Sachen halt, man macht's erstmal und guckt, wie es ausgenutzt wird und man rechnet fest damit. Das ist irgendwie, dass man ist am Anfang sehr kulant, aber es wird Leute geben, die das ausnutzen. Und dann guckt man, wie viele Leute nutzen das aus, ist das teuer genug, um irgendwie was dagegen, um eine Gegenmaßnahme zu rechtfertigen. Und halt erstmal auf den Kunden so kulant, wie es irgendwie geht, zuzugehen. So, das ist bei vielen Sachen. Aber eben, wie gesagt, in der festen Erwartung, so und so viele davon werden uns bescheißen. Und das ist fest einkalkuliert, das wird uns Geld kosten. Und ich habe.
Das ist so als Trade-off dann zu sehen, irgendwie, wie machen wir dann sozusagen.
Genau. Und darauf dann zu reagieren.
Ja.
Und ich habe aber das Gefühl, dass in Deutschland das so ist, dass man halt von vornherein sich sehr, sehr viele Gedanken darum macht, auf wie viele Arten könnte das ausgenutzt werden und jeden potenziellen Betrugsfall oder Fehlerfall sozusagen von vornherein mitzubedenken und sich dann dementsprechend zu verhalten. Und eben bei so einem Rollerdienst, den man auf die Beine stellt, das ist vielleicht jetzt auch mangelnde Erfahrung, aber hey, da bricht halt die Infrastruktur zusammen, weil wir zu doof waren, unsere Server vernünftig zu skalieren. Und wir haben das halt falsch auf die Beine gestellt. Und wenn man jetzt einfach, wenn die App irgendwie sagen könnte, keine Ahnung, irgendwie, ja, es ist, also, so, ja, dann kann ich einfach mein Auto, dann kann ich meine, ja, dass wir, gib doch das Ding erstmal so zurück, eben stell es einfach irgendwo ab, mach dieses manuelle Locking und dann ist gut, dann könnte man sowas viel, viel besser abfangen. Oder einfach zu sagen, naja, diese Dinger, diese Roller, die sind ja sehr, sehr billig und nimm doch erstmal mit nach Hause, wenn du so gut bist. Wir holen den dann bei dir ab. Oder du stellst ihn wieder auf die Straße raus, wenn es geht. Oder irgendwas. Also es gibt viele, viele, viele Sachen, gerade bei sowas relativ leichten wie so einem Roller, wie man das abfangen könnte. Aber das scheint dann nicht mit bedacht zu werden. Ich habe keine Ahnung.
Ja, klar. Also es wird dann halt auch erst einmal sozusagen, es wird dann halt immer davon ausgegangen, dass wenn etwas nicht nach Regeln funktioniert, dann ist der Kunde schuld. Ja, also das ist halt das ist so ein bisschen so, wie man vorstellungsmäßig daran geht. Also wer auf welcher Seite sozusagen das Fail-Safe liegt, sozusagen. Mhm. Ja, also
genau.
Genau. Und das ist so ein bisschen, das stimmt, das könnte da mit dieser Service-Mentalität so tun.
Den krassesten
Fall, aber noch, ja?
Den krassesten Fall, den ich in sowas kenne, das ist einer Freundin von uns passiert, will jetzt keine Namen nennen, aber die hat sich damals mit der Bahn-App auf einem Tablet, hat die sich ihr Bahnticket gekauft. Und dann kommt der Bahntyp vorbei. Also auf so einem Android-Tablet, das war damals so ein Nexus oder sowas, schon ein bisschen her. Und dann kommt der Kontrolleur vorbei und sagt, das ist ja kein Ticket, das ist ja gar kein Smartphone. So, ja, aber ich habe doch ein Ticket gekauft. Ja, aber in den Beförderungsbedingungen, Paragraph,
das ist sehr deutsch, ja.
Dass es auf einem Smartphone sein muss.
Ja, ja.
Und dann hat er sie gezwungen, noch ein Ticket nachzulösen, obwohl sie ein Tablet mit und weil sie halt, und dieses Tablet hat das auch Probleme.
Er könnte es ja auch einfach scannen.
Er hätte es einfach scannen.
Das ist ja eigentlich ein QR-Code im Endeffekt.
Sie ist weitergefahren, ist umgestiegen im nächsten Zug, hat das gleiche Tablet wieder hingehalten. Null Probleme.
Ja,
klar, null Probleme.
Ist ja auch kein Problem. Ist ja ein fucking QR-Code.
Genau. Und die App wusste es nicht mal, dass sie auf dem Tablet. Ansonsten hätte ja, also wenn man vor Gericht gegangen wäre, hätte natürlich der Richter gesagt, nee, Moment mal, da muss wenn diese App auf einem Tablet nicht funktioniert.
Ja, solche Leute gehören kein Unternehmen. Also die gehören einfach gefeuert und die gehören auch nirgendwo anders eingestellt. Das ist einfach mit, also beziehungsweise die dürfen, keine Ahnung, die dürfen Klo putzen oder sowas. Aber es ist, solche Leute dürfen nicht irgendwelche Entscheidungen treffen.
Die
darf man nicht mit Kunden in Kontakt kommen.
Also das ist tatsächlich so eine Form von Bösartigkeit, dass man, ich würde es jetzt vielleicht nicht ganz so hart formulieren wie du, aber da ist eine Menge Schulung notwendig, bevor man so jemand auf den Menschen. Und was dann halt, sie hat sich dann irgendwie per Twitter gemeldet bei der Deutschen Bahn und dann kam von DB Presse oder Deutsche Bahn kam dann zurück. Also ja, das ist natürlich sehr unangenehm, aber der Kollege hat schon recht gehabt, das steht hier ganz klar in den.
Aber die Regeln sagen das so, ne? Das ist ja auch das, ich finde.
Und die haben dann tatsächlich auch die AGBs geändert. Ja, ja. Also es war dann in der nächsten Version war es gestrichen, also soweit hat es dann doch gereicht. Ja. Aber das, also so, ja, Kulanz ist da und mit der, und ich, was Ähnliches hatte ich mal mit der, mit, das ist schon Jahre her, da hatte ich so ein Monatsabo für BVG-Tickets. Also da gibt's, man kann ja, oder ein Jahresabo so. Und ich musste halt jeden Monat, musste ich eine neue Marke draufkleben. Und dann habe ich vergessen, mal die neue Marke umzukleben. Und dann natürlich in eine Kontrolle gekommen und natürlich dann irgendwie aufgeschrieben und dann muss man jetzt irgendwie nachweisen, dann muss man bei denen vorbeigehen und dann haben die genau zwei Stellen in Berlin, wo das geht und sowas und ich habe da angerufen und habe gesagt, gibt's da nicht irgendwas anderes? Nee, also für uns hier Schwarzfahrer, ich bin kein Schwarzfahrer. Und das finde ich so, sind so die krassesten Momente, wenn man irgendwie, das war damals, ich habe denen damals irgendwie 700 Euro im Jahr überwiesen, was für mich unfassbar viel Geld war oder vielleicht waren es nur 500 Euro im Jahr, aber auf jeden Fall mit einem Einkommen von unter 10.000 Euro war das so meine zweitgrößte Ausgabe oder irgendwie sowas, die ich hatte. Und wegen einer Schusseligkeit wird man dann wirklich behandelt wie so ein, wie als ob man jetzt irgendwie, wie so ein Bittsteller. Und Und das, ja.
Es ist ganz lustig. Ich glaube, das ist wirklich so ein deutsches Ding. Wenn man, ich denke da gerade so an diese Griechenland-Krise, ne? Irgendwie diese Schuldenkrise von Griechenland und diese krasse Austeritätspolitik, die dann von dieser Troika da aufoktroyiert wurde, in erster Linie halt sozusagen auch von der deutschen Bundesregierung, in erster Linie Schäuble, der da halt sehr, sehr hart geblieben ist. Und es wurde dann halt immer viel darüber diskutiert, so dass das ja sozusagen eine verfehlte Wirtschaftspolitik ist, weil es halt sozusagen der griechischen Gesellschaft gar keine Luft zum Atmen gegeben hat, sozusagen die Einsparungen, die sie machen mussten, hat die Wirtschaft nur noch weiter in die Rezession geschrieben und so weiter und so fort. Das macht das wirtschaftlich gar keinen Sinn, aber es wird jetzt hier einfach so durchgesetzt und was dafür eine wirtschaftspolitische Vernunft dahinter steht, wäre total fraglich und diese ganzen Diskussionen. Und ich fand das ganz interessant, irgendjemand meinte halt, aber das ist eine völlige Verkennung, was da eigentlich passiert. Denn was Schäuble ist, das ist halt in erster Linie, Schäuble ist kein Wirtschafts-, der hat keine Ahnung von Wirtschaft. Mhm. Ja. Schäuble ist Jurist. Und was da passiert ist und worauf, und wenn man sich mal genau hinhört, was Schäuble immer wieder gesagt hat in Interviews und so weiter und so fort, wenn es um diese Griechenland-Frage geht, dann ist es einfach, wir haben Verträge.
Und an die muss man sich halten.
Und diese Verträge sagen, dass da so und so passiert. Und ja, aber das ist doch, und ne, dieser Varoufakis, der dann hier irgendwie so mal so versucht, ökonomisch zu argumentieren, ja, das ist doch völliger Wahnsinn, wenn wir jetzt hier da einsparen und dort einsparen und dort einsparen, dann kommt die Wirtschaft überhaupt nicht mehr zustande, die Schulden werden nur größer. Und wenn wir irgendwie eine, das steht da in den Verträgen. Und das war sozusagen das Einzige, was von Schäuble kam, ist einfach so, Recht ist Recht und das steht in den Verträgen. Man kann jetzt natürlich ökonomisch noch irgendwie argumentieren, zu sagen, okay, wenn man die Verträge sozusagen aufweicht und sozusagen dagegen sozusagen, ne, dann kommt irgendwie der Nächste auf die Idee, das auch so zu machen und so weiter und so fort. Und dann hat sozusagen diese ganze Vertragsgeschichte wird dann halt irgendwie so aber ich meine,
Deutschland, ist exakt das, was ich sage.
Deutschland hat die ganze Zeit gegen die Verträge verstoßen mit diesen 3%, die man da nur irgendwie ist egal.
Wie war das, der deutsche Dreiklang? Ja, da kann ja jeder kommen.
Ja, genau.
Wo kommen wir denn da hin? Das haben wir ja noch nie so gemacht. Das genau, ist, glaube ich, so die
genau. Dreiklang. Aber genau, also dieses auf diese Regeln pochen, ja, und sozusagen keinen Spielraum da zu lassen, sondern halt ist egal, ob das unvernünftig ist oder ob das Quatsch ist oder ob wir uns ins eigene Fleisch schneiden oder ob es für Schwachsinn ist. Die Regeln sind da. Ja, irgendwie. Und das ist halt wirklich, keine Ahnung, da fällt mir echt nichts mehr ein. Irgendwie.
Na, ich finde das, ich meine, in der ganzen Flüchtlingsdebatte ist das ja jetzt auch so ein, also jetzt zum Beispiel mit dieser Sea-Watch 3, dass die da angelegt haben und dass die quasi und dass die ja natürlich musste ja in den Knast, weil die hat sich ja einfach Zugriff gegen die Polizei hier Rakete oder wie
sagt. Aber das ist ja Quatsch, weil sie hat ja komplett regelkonform gehalten.
Das ist das eine, aber das sozusagen auch, hey, wir hatten 30 sterbende Menschen an Bord und die mussten dringend versorgt werden, ja, ja. Will die nicht sterben lassen. Selbst das reicht nicht als Argument
aus. Aber Moment mal, vielleicht hat sie doch gegen eine Regel verstoßen.
Ja.
Also möchte man echt in die Schnauze frisch hauen.
Und das ist ein Argument, was gerne dann vorgebracht wird, wenn es irgendwie der eigenen Perspektive hilft. Das heißt zum Beispiel jetzt auch in den USA, das ist ja jetzt, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was daraus geworden ist, ob das mehr Getöse war, als dann tatsächlich Realität in der Realität bei rumkam. Da gab es ja, dass Trump angekündigt hat, dass ein großes Einsammeln von undokumentierten Immigranten stattfinden würde.
Das hat er ja aber schon mehrfach so angedeutet oder angekündigt.
Nee, in dem Fall sind irgendwelche, also er hat es gar nicht angekündigt, sondern es sind irgendwelche Dokumente geleakt, weiß man natürlich nicht, also irgendwelche Planungen geleakt und so und das und was dann halt auch, und wo dann auch viele Leute so, naja, aber das ist ja auch richtig. So, das sind Leute, die sind, also
the law.
It's the law. Die Verbrecher müssen, aber das sind keine Verbrecher. Das sind Verbrecher, weil die sind ja illegal. Ansonsten wären sie, dann sind sie ja automatisch Verbrecher. Das sind Menschen oft dabei, die eine Bekannte von uns, die ist mit 2 Jahren in das Land gebracht worden und hat da halt ihr ganzes Leben lang gelebt. Und wenn sie da geboren wäre, wäre alles okay gewesen, aber ist halt nicht da geboren, sondern ist halt mit 2 Jahren dahin gekommen. Gegen ihren Willen, das ist ja, bei einer Zweijährigen braucht man das nicht zu erwähnen. Und lebt da halt in diesem Zwischensystem, aber hat halt nie was anderes in ihrem Leben gesehen. Aber das ist halt so dieses, wo es dann, wo dann dieses Durchsetzen von Recht eigentlich zu eigenem Unrecht wird, weil es keinerlei Rücksicht. Also ich bin da mal hin und her gerissen bei sowas, weil auf der einen Seite finde ich, dass natürlich bei sowas muss man um Himmels Willen milde walten lassen. Auf der anderen Seite finde ich, wenn du Gesetze hast, die tendenziell sehr hart sind, aber sie nur bei manchen durchsetzt, also sagen wir mal zum Beispiel in den USA hast du ja das Stoppschild. Da hast du ja, jede zweite Kreuzung hat ja ein Stoppschild. Und wenn du am Stoppschild nicht hältst, kann die Polizei kommen und kann sagen, du hast ein Stoppschild überfahren, wir durchsuchen jetzt mal deine Karre. Nun gibt's aber so viele Stoppschilder, dass es total normal ist, dass man hin und wieder mal über so ein Stoppschild rüberrollt. Das heißt, wenn die Polizei dir was anhängen will, dann brauchst du dir nur hinterher zu fahren und warten, bis du mal versehentlich ein Stoppschild überrollst. Und dann hat's einen Grund, wichtig. Insofern finde ich das auch immer so.
Also unklare Regeln sind halt auch.
Also Gesetze, die nicht, genau. Wenn sie nur gegen einen Teil der Bevölkerung durchgesetzt werden, aber gegen den anderen, dann ist das ein Potenzial zur Diskriminierung. Also tendiere ich dazu zu sagen, naja, damit auch die Privilegierteren mitkriegen, wie scheiße diese Gesetze sind, müsste die Polizei eigentlich gezwungen werden, sie gegen jeden vernünftig durchzusetzen und nicht so Augenmaß. Andererseits ist halt, wenn du jedes Gesetz, und das ist natürlich dann vielleicht ein Unterschied zwischen einem Stoppschild und aus dem Land abgeschoben werden oder sowas, aber ja, aber wie können wir da Software?
Ja.
Ja, aber Software ist da auch sehr unerbittlich. Das ist halt so, muss man auch immer wieder sagen, so wenn irgendwie eine Software beschließt, dass dein Vorname aber 4 Buchstaben haben muss, aber dein Vorname hat halt nur 3 Buchstaben oder 2 Buchstaben oder 1, dann hast du halt Pech gehabt. Dann kann man mit der Software nicht diskutieren. Dann kannst du halt diesen Bug beseitigen. Und das macht dann solche Sachen immer. Und ich habe das Gefühl, dass es üblicher wird, dann sowas an Support auszudelegieren, der dann aber wieder nicht mit den Softwareentwicklern spricht. Mhm. So eine Supportbude, nehmen wir mal an, du hast den Support ausgesourced
und ja,
du wirst
auch nur das zu, ja. Mhm.
Und du wirst pro, und der Support wird quasi pro Anruf bezahlt oder pro Minute, dann haben die auch gar keinen Anreiz, Fehler, Bugs, die sie finden, zu melden. Weil wenn die sagen, ja, also wir könnten jetzt diesen Fehler, der 1000-mal im Monat auftritt, könnten wir denen jetzt Bescheid sagen, dann würden die den fixen, würden sagen, vielen Dank, und dann hätten wir 3000 Minuten weniger im Monat. Warum sollten sie das tun? Und das finde ich immer wieder spannend, wenn Incentives so gesetzt werden, dass sie, dass man schlechteren Support bieten will.
Ja, das ist dann schlimmer, wird das Problem, ja.
Und ja, schwere.
Ich wollte dann auch nochmal, weil wir dieses Sharing-Thema so viel schon behandelt haben. Ich hatte letztens auch so ein paar Erfahrungen, also mit diesen E-Rollern, ne? Also diesen Tretroller-E-Rollern.
Bist du damit gefahren?
Genau, ich bin schon mehrfach davon gefahren. Ich habe mir halt irgendwie, ich glaube, das erste Mal habe ich mir in nicht in Barcelona, sondern in, wie heißt das, Hauptstadt von Portugal, Lissabon. Obwohl, Lissabon ist gar nicht die Hauptstadt, Lisbon? Ne? Lisbon auf Englisch, aber Lissabon.
Du warst in Lissabon.
Ich war in Lissabon.
Das ist ja ernst.
Und da hatte ich Anfang des Jahres, und da habe ich mir halt schon mal so eine Lime-App irgendwie installiert, weil da halt diese Lime-Roller rumstanden. Und als dann die dann in Berlin kamen, hatte ich dann schon die Lime-App und so deswegen. Und genau, jetzt war ich, ich habe die schon ein paar Mal so ausprobiert in Berlin, und dann war ich letztens in Köln. Und ich gebe da mal Seminare, so, ne, und dann war ich halt sozusagen in dem Seminar, das ist immer so ein Blog-Seminar, da gibt es dann immer so eine kurze Pause, mache ich dann immer irgendwie eine halbe Stunde irgendwie, sage ich, oder eine Dreiviertelstunde war das, glaube ich, und das ist halt relativ kurz, weil man muss irgendwie vom Unigelände runter, um sich was zu essen holen und so zur Mittagspause, und dann gehe ich dann halt sozusagen auf einem Unigelände rum, und dann gehe ich halt an einem Lime-Roller vorbei, ne, und dann denke ich mir, ach, gut, ja, also von hier ist es jetzt nur noch, keine Ahnung, 200 Meter bis zum Aldi oder wo ich da hin wollte. Aber egal. So, dass dieser Leimroller, den kann ich mal eben
nutzen. Ja, ja.
So, dann bin ich dann so hin zum Aldi hingedingst, so, und das ging auch echt sehr, sehr schön und ohne Probleme. Hab dann halt beim Aldi eingekauft, dann den Roller wieder zurückgenommen zum Unigelände, so, ja, irgendwie. Und nach der Uni bin ich dann halt sozusagen los zum Hotel, und dann hätte ich sofort auch einen Roller genommen, bin aber an keinem vorbeigegangen, ne, vorbeigekommen. Und dann war ich im Hotel, hab da eingecheckt und dann war ich dann irgendwie los, musste nochmal Geld holen und was essen, Abendessen, dann irgendwie, dann auf dem Rückweg auch wieder mit dem Leimroller gefahren, so. Es waren aber alles so Fußwegsachen. Und dann ist mir aufgefallen, so, Moment mal, diese Tretroller-Dinger, ja, die sind in keiner Hinsicht irgendwie ein Ersatz für ÖPNV oder so, für Autos, ja, sondern, oder für längere Strecken. Ne? Ja. Also ich würde mit diesen wackeligen Dingern ist auch echt irgendwie, damit würde ich keine langen Strecken fahren wollen. Also da würde ich jetzt nicht irgendwie zum Beispiel von mir zu dir jetzt irgendwie. Mhm. Das ist so 25 Minuten braucht man da mit dem Rad, ja, sag ich mal. Da ist mir das Rad echt tausendmal lieber. Also, ja. Da fahre ich mit dem Rad, aber ich würde nicht mit so einem Roller, das ist unbequem und irgendwie auch gefährlich und nervig, wenn ich damit irgendwie, da müsste ich da sogar gucken, ob ich da überhaupt einen Roller finde, der da irgendwie entsprechend Reichweite hat und so. Und das wäre halt, also das würde ich, glaube ich, ausschließen wollen. Aber so für so 500 Meter, ja, für so eine Strecke ist das ideal.
Ach, 500 Meter laufe ich?
Genau, das ist genau die Strecke, die ich normalerweise laufe.
Ja.
Das heißt mit anderen Worten, ich glaube, diese Roller substituieren keine Autofahrten. Die substituieren normale Fußwege und eventuell Fahrradfahrten.
Mhm.
Und deswegen halte ich sie für umweltschädlich.
Das geht, ich denke, in eine ähnliche, also ich finde es erstmal okay, sowas auszuprobieren.
Mhm.
Klar,
das sowieso. Also ausprobieren ist mal gut.
Ich kann mir vorstellen, dass die, vielleicht haben sie ihre Nische, die wir noch nicht so kennen.
Mhm.
Vielleicht sind sie da auch praktischer. Aber ich finde, ich finde diese Jumpbikes, das sind die einzige von diesen Sharing-Dingern.
Da kann man wirklich durch die ganze Stadt fahren und das ist anstrengend.
Das sind okaye Elektroräder.
Genau.
Die sind,
wer es nicht kennt, ne, das ist wirklich so ein Rad, aber es ist halt ein Elektroantrieb und die sind auch gut gemacht, irgendwie so, dass man halt irgendwie relativ anstrengungslos wirklich lange Strecken fahren kann.
Also ich glaube, dass so ein bisschen, es gibt von Lime, gibt's, also das sind die haben auch Elektrofahrräder, die sind scheiße.
Mhm.
Damit bin ich zweimal gefahren. Das erste Mal dachte ich, naja, vielleicht ist der einfach der, den ich jetzt gewählt habe, doof. Aber nee, ich bin ein zweites Mal mitgefahren, der war genauso scheiße. Die sind irgendwie, die haben nicht genügend Power. Und diese Jump-Räder, die sind halt so knallorange. Die sehen auch nicht mehr aus wie normale Fahrräder. Das sind halt irgendwie Stahlgeschosse. Die sind offensichtlich dafür gemacht, dass sie eine Menge Abuse aushalten, dass sie lange halten und sowas. Und ich vermute mal einfach, dass die zu schwer sind, als dass man sie vernünftig ohne Strom fahren kann und dass sie darum Elektromotor eingebaut haben. Und das fährt sich halt total geil. Das ist halt wirklich, wirklich angenehm. Und das mag ich. Ist
auch zu schwer, um dass man sie in die Spree werfen kann oder so.
Ja. Und,
oder will, zumindest.
Und das finde ich praktisch. Ich finde diese Coops, die finde ich, ja, wie, oder Emmys gibt es ja hier auch.
Die finde ich cool, wenn es halt nicht diese Probleme gibt. Also, ja.
Das sind halt diese richtigen Roller, also diese Vespa-Dinger. Die finde ich halt insofern blöd. Ich bin halt nicht so sicher auf den Teilen. Auf dem Fahrrad bin ich total sicher. Ich fahre jeden Tag Fahrrad und darum, und ob das jetzt ein Elektrofahrrad ist oder nicht, und ich weiß halt, ich kann mich auf dem Fahrradweg bewegen und so, das ist jetzt meine. Mit auf der Straße damit fahren zu müssen, finde ich irgendwie, ich fahre lieber auf dem Radweg schneller als die Fahrräder, als auf der Straße langsamer als die Autos. Und bei den Coop-Dingern fand ich auch, die haben keine Halterung, wo man das Telefon anschließen kann, sodass man auch nicht vernünftig navigieren kann, während man fährt. Das ist, wenn man, und ich setze es ja eher für Strecken ein, die so groß sind, dass ich jetzt nicht mehr zwangsläufig in dem Bereich bin, wo ich mich aus dem FF auskenne. Und finde ich nur so mittelgeil. Und du musst halt immer diesen Helm aufsetzen. Der für meinen Kopf ein bisschen zu klein ist und man weiß nicht.
Das ist irgendwie so bei diesen E-Scootern, ne?
Ja.
Da sagen sie ja irgendwie, ich glaube in der App irgendwie, du musst einen Helm aufsetzen, aber die haben natürlich keinen Stauraum für einen Helm irgendwo, ne? Das heißt also mit anderen Worten, es ist halt totaler Scam. So, ich glaube, es ist wirklich sozusagen StVO irgendwie, dass du einen Helm tragen musst, um diese Dinger zu fahren.
Das haben sie auch gerade alles neu eingeführt.
Genau, und aber im Endeffekt können die ja keinen Helm dazu liefern, das heißt, du müsstest eigentlich da einen dabei haben, aber es ist natürlich Quatsch, dass niemand hat diesen Helm dabei.
Ah.
Und das heißt mit anderen Worten, alle brechen halt so das Gesetz und ich glaube, da gucken die jetzt gerade so ein bisschen drüber und sagen, okay, ja, da setzen wir
es. Ich glaube, die werden da total, also ich habe vorhin, als ich mit dem Auto im Stau stand, habe ich gesehen, wie die Polizei irgendwelche E-Scooter-Fahrer angehalten hat, um sie auf den Fahrradweg zu zwingen und dafür den Fahrradweg blockiert hat. Also die Polizei stand in einer Busspur, die auch die Fahrradspur ist und hat Rollerfahrer auf die vom Fußweg gescheucht, halte ich für kompletten Schwachsinn. Also ich halte diese ganze Regelung, ich halte diese ganze, die Dinger sind, ich finde, die sind nicht schnell. Also mit dem Rad, also die können maximal 16 km/h fahren, glaube ich.
Ich dachte 20, aber gut.
Okay, sowas in dem Dreh, was relativ schnell klingt, aber das ist halt das Maximum. Also ich habe so, ich mir ist schon mehrfach aufgefallen, wenn du halt, wenn so ein Ding.
Das ist aber auch, das ist eine relativ normale Fahrradgeschwindigkeit eigentlich so.
Also wenn ich vor mir an der Kreuzung so ein Ding habe, dann weiß ich, der kommt nicht vom Fleck. Also
beim Anfahren, die sind
vielleicht sind es auch unterschiedlich.
Beschleunigen nicht schnell, das stimmt.
Vielleicht sind es auch unterschiedliche Hersteller, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe jetzt so ein paar, ich glaube auch von Lime mal welche vor mir gehabt. Es war super nervig, bin ich so bei.
Beschleunigen nicht schnell, aber die sind, ich finde, die sind nicht langsamer als die meisten Fahrradfahrer, die ich auch überhole.
Okay, das mag sein. Aber ich finde, also sie blockieren die eh schon zu schmalen Fahrradwege. Ja. Also wir haben, gerade in Berlin hat man gerade das Problem,
dass
die Fahrradwege zu schmalen Fahrradwege massiv überlastet sind. Hey, jetzt kommen da noch mehr da drauf.
Ja, das ist nervig. Ja.
Sie werden meistens von Touristen genutzt, die eh nicht so super schnell unterwegs sind und die vielleicht auf dem Fahrradweg besser geeignet wären. Wenn kein Fahrradweg da ist, musst du mit den Dingern auf die Straße? Das ist Selbstmord.
Ja, und die sind wirklich wackelig. Also das macht, man hat kein gutes Sicherheitsgefühl, wenn man auf den Dingern ist. So, das muss man schon sagen. Also da ist so ein Fahrrad, das ist viel robuster, da ist man sicherer drauf. Also natürlich, klar, wenn man, ist natürlich auch eine Frage der Gewöhnung und so, aber ich sag mal so, es ist wirklich, die Dinger sind, die fühlen sich nicht sicher an. Also da will man, deswegen will man auch keine langen Strecken damit machen. Und deswegen, ja.
Genau, und du kannst auch nicht mal, das ist halt, das finde ich bei diesen Jumpbikes halt so ganz angenehm, du kannst halt, ja, die haben Elektroantrieb, aber du kannst trotzdem noch, du kannst einfach weiter treten, dann kannst du noch zusätzliche Kraft draufpacken, dann kannst du auch schneller fahren als der Elektromotor darin.
Ja, aber da hört er dich dann auch oft zu supporten, ne? Das muss man dann zusagen, sondern wenn du wirklich schnell fahren willst mit den Dingern, dann
hört er dann auf zu supporten?
Dann hört er auf zu supporten, dann musst du, das ist dann deine eigene Muskelkraft, so.
Okay, was auch immer.
Machst du dann eigentlich auch nicht, also das hat gar keine Anreize, dass du schneller als irgendwie deren vorgestellte Geschwindigkeit fahren willst.
Doch, ich will halt schneller ankommen. Das ist halt so für mich so der Anreiz. Und das ist, ich komme dann auch, also ich.
Ja, dann kannst du auch ein normales Fahrrad nehmen, hast du besser.
Na, zum einen habe ich das manchmal nicht dabei, aber ich habe das Gefühl, also ich bin damit auch schon längere Strecken gefahren mit dem Ding.
Ja klar, das kannst du gut machen, aber auf so einer konstant okayen Geschwindigkeit.
Und ich glaube auch durchaus ein bisschen schneller als, ich weiß nicht, ob die total den Support einstellen oder ob die einfach nur weniger Support dann machen auf einer gewissen Geschwindigkeit.
Also ich hatte das Gefühl, dass ab einer bestimmten Geschwindigkeit hört das Support ganz auf.
Also was halt für mich der Unterschied war, dass ich wüsste, dass ich, wenn ich die gleiche Strecke mit dem Fahrrad gefahren wäre, bei gefühlt gleichem Tempo, dass ich dann hier ein bisschen aus der Puste angekommen wäre oder vielleicht sogar, und so war es einfach, als ob ich ja nur die Hälfte der Strecke gefahren bin.
Oder ja, aber dann bist du nicht schnell gefahren, also
Kam mir eigentlich schnell vor, sagen wir es so. Also,
also schnell im Sinne von, ja, ist egal.
Ich weiß nicht, also vielleicht.
Ich habe keine Ahnung,
vielleicht
wo die abregeln, aber die regeln definitiv bei einer bestimmten Geschwindigkeit ab, sei es 25 oder.
Aber vielleicht ist
oder
es 30
ja auch, km/h, also 30 km/h glaube ich nicht, das 30 ist ja schon.
Nee,
schnell.
Nee, ach, jetzt
wenn. 25, aber ich kann mir gut vorstellen, so bei 25, dass sie da abregeln.
Aber in dem Fall reicht das ja, unterstützt dich beim Anfahren, das ist ein kompliziertere Teil. Und zum zweiten bin ich.
Auch
bin
so
ich,
bergauf ist das so.
Genau, ich bin über ein Friedrichshain, über einen Berg gefahren, wo es halt, was normalerweise dann einfach, also es ist keine sonderlich steile Steigung, aber es ist halt eine kontinuierliche Steigung über einen Kilometer oder über eine, ja, vielleicht, ich weiß nicht, über eine längere Strecke. Und da war es dann auch gut. Also an den Stellen, an denen man ins Schwitzen kommt, unterstützt es dich. Und an den anderen Stellen, wo ich die Unterstützung nicht brauche, weil offensichtlich fahre ich ja schnell genug, ist alles gut und so, das war eine total angenehme Erfahrung, mit dem Ding zu fahren. Das hat wirklich riesen Spaß gemacht und hat so eher für mich so dieses, das wäre zum Beispiel heute, glaube ich, wenn ich ein Elektrofahrrad gehabt hätte, wäre ich diese Strecke nach Charlottenburg wahrscheinlich mit dem Fahrrad gefahren, schlicht und ergreifend.
Aber hast du nicht gefunden oder was? Oder?
Ich hatte überlegt,
ich hatte überlegt,
ob ich mit dem Fahrrad fahre und also mit einem Elektrofahrrad im Sinne von ein echtes Elektro, also sozusagen
ein eigenes
Elektrofahrrad, ein wirklich gutes Elektrofahrrad. Mit dem Jumpbike weiß ich nicht, ob ich das, obwohl hätte man auch machen können,
Ich, wahrscheinlich wärst du schneller gewesen.
Wahrscheinlich wäre ich schneller gewesen, ja. Das ist, Ja, das ist echt, aber also diese Dummheit mit dem Auto zu fahren, das ist sowas, naja, kann ich es wenigstens für einen Podcast verwerten.
Genau, also ich finde das halt spannend, also das ganze Thema Mikromobilität heißt das ja, glaube ich, ne, irgendwie, oder Mikroelektromobilität, glaube ich, so, finde ich spannend, aber der Punkt ist, und man muss das alles ausprobieren und ich bin auch dabei, das alles auszuprobieren, aber ich bin, aber ich glaube, man muss halt auch kritisch sagen,
ja,
wo sind
klar.
die Downsides, wo sind die Probleme, macht den Support geiler, lasst irgendwie eure technischen Probleme nicht an den Kunden liegen, und ganz ehrlich, die E-Roller müssen wieder weg. Bin ich mittlerweile überzeugt, ja. Andere Leute sehen das anders, die argumentieren zum Beispiel, damit kann man aber super geil zur U-Bahn-Station fahren und dann fährt man halt mit der U-Bahn weiter und dann auf dem Rückweg dann sozusagen die andere. Und das stimmt ja auch, in Berlin läuft man zur U-Bahn so weit, wie man in anderen Städten mit der U-Bahn fährt, ne? Also das ist ja schon so ein bisschen so, insofern kann ich diese Argumentation rein rational ganz gut nachvollziehen. Ich glaube nur nicht, dass sie wahnsinnig stichhaltig ist. Ich glaube tatsächlich, dass das ein relativ geringer Prozentsatz ist, dass Leute das so nutzen, sondern dass halt tatsächlich der Gang zum Supermarkt, der sonst zu Fuß passiert wäre oder mit dem Fahrrad, dass der halt irgendwie substituiert wird jetzt durch Elektromobilität und damit ist wirklich niemandem geholfen und das macht irgendwie, das ist super viel Aufwand, super viel Energie, super viel zusätzlichen Effort, der da plötzlich sozusagen passiert. Also es gibt ja immer in dieser Umweltgeschichte, ne, gibt es ja immer so diesen Rebound-Effekt, ne? Also zum Beispiel haben sie festgestellt, dass wenn man irgendwie stromsparende Häuser baut oder irgendwie stromsparende dies, stromsparende das, dass das unterm Strich halt nicht dazu führt, dass die Leute weniger Strom verbrauchen oder weniger Energie verbrauchen, sondern meistens wird dann von der gleichen Sache, die man halt vorher sich sozusagen eingeschränkt hat, wird dann einfach mehr gemacht, sozusagen, ja, also das sozusagen, der Threshold wird sozusagen aufgefüllt und ich glaube, dass es halt so bei der Elektromobilität ähnlich ist. Wir können nicht einfach glauben, dass wir, wenn wir Elektromobilität einführen, dass wir dann halt sozusagen weniger Energie oder umweltfreundlicher sind automatisch, sondern es wird dann passieren, dass bestimmte Dinge plötzlich dass das plötzlich sozusagen von umweltfreundlicheren Alternativen auch so viel substituiert wird durch Elektromobilität, dass wir unterm Strich dann tatsächlich nicht umweltfreundlicher sind, sondern umweltschädlicher. Und ich glaube, und Elektroroller, da ist genau dieser Sweet Spot, an dem das passiert, weil das kannibalisiert definitiv Fußgänge und Fahrradfahren.
Das ist das finde ich das Angenehme bei diesen E-Bikes. Die sind halt und die unterstützen dich beim Fahrradfahren und die ersetzen nicht das Fahrradfahren, sondern sie helfen dir dabei. Und diese E-Roller, die ersetzen das Laufen. Und du ersetzt. Und
ich glaube auch zum Beispiel so ein Elektrobike, dass eine ganze Menge Leute würden Fahrrad fahren. Aber für die ist das zu anstrengend, die sind vielleicht zu alt, irgendwie sind vielleicht älter oder sind irgendwie konditionell, irgendwie fühlen sie sich nicht fit genug dazu oder wie auch immer. Und das ist der Grund, warum sie nicht auf ihr Auto verzichten. Ja, da sagen sie, okay, Fahrradfahren ist eine schöne Idee, aber it's not for me. Ja, für die ist so ein Elektrobike wahrscheinlich genau, das kann ich mir jedenfalls ganz so oft vorstellen, dass das für die genau der Punkt ist, wo sie dann sagen, okay. Nimm zum Beispiel die
größere Strecken, also was ich gerade erzählt habe.
Oder nimm diese Lastenbikes, ja. Also viele Leute haben zum Beispiel, ja, ich muss meine Kinder immer zur Schule bringen, ich muss, keine Ahnung, ich muss ständig irgendwelche Dinge transportieren und so weiter und so fort. Das kann ich einfach nicht, dafür brauche ich mein Auto, so, ja. Und dann, für die ist das zum Beispiel so ein Elektro-Lastenbike, wäre das halt zum Beispiel, ist dann genau das richtige Ding, so, ja, da können sie halt irgendwie etc. Und ich glaube, dass so diese Elektromobilität, die ist total gut oder kann total gut dabei sein, Autos zu substituieren und für Leute dann das Fahrrad irgendwie schmackhaft zu machen, die halt vorher für sich gedacht haben, ich brauche das Auto aber. Und da finde ich das total super, aber eben diese E-Roller, die müssen weg.
Was ich jetzt neulich gesehen habe oder zweimal jetzt gesehen habe von unterschiedlichen Anbietern, unterschiedliche Ausbaustufen sind, so Paketlieferdienste, die ein riesengroß, also den Elektrofahrrad mit einem riesengroßen quasi Container drauf haben.
Ja, ja.
Und das eine war sogar so ein Liegefahrrad. Und die sind hier mit einem.
Das gibt's aber schon lange. Also dass die Post und die DHL und so, dass die halt alle mit so Elektrofahrrädern rumlaufen.
Stimmt, die Post, ja, okay. Die kennt man tatsächlich schon lange. Aber die sehen nochmal anders. Die haben viel, viel größer, die sind viel, viel mehr auf Amazon-Lieferung. Also die sind nicht so einfach nur für ein bisschen Brief oder so. Die von der Post, die kommen mir eher so vor, als ob die am ehesten für Briefe und höchstens mal ganz, ganz kleine Pakete geeignet wären. Das sind so, die haben richtig, ich weiß nicht wie groß, also schon durchaus ein mit einem Kleinwagen vergleichbaren Transportraum, will ich mal sagen. Also hochkant, aber und die fahren dann hier so die Straßen runter und liefern damit Pakete aus. Und das finde ich total geil, weil es ist halt, es blockiert nicht die Straße, es ist umweltfreundlicher, es ist für den Fahrer besser, es ist, außer bei Regen, und wahrscheinlich geht es auch noch schneller. Und und eine Innovation im Logistikbereich in Deutschland, das ist irgendwie sowas, was so, was drei Dinge sind, die ja gar nicht zusammengehen.
Ich glaube nicht, dass das hier in Deutschland erfunden wurde, aber gut.
Aber es wird ja eingesetzt, also das ist ja schon mal.
Immerhin.
Immerhin.
Man ja, das, ja.
Das hat mich doch sehr, durchaus positiv überrascht. Aber ja, das ist, Fahrräder sind, na, ich bin auch irgendwann mal mit so einem Segway gefahren. Und wenn du den Elektroroller schon relativ überflüssig findest, dann fahr mal so einen Segway. Der
hat sich auch nie durchgesetzt insofern.
Der ist auch furchtbar, weil du steuerst den ja, also wie gesagt, du stehst auf diesem Ding rum, machst die ganze Zeit über gar nichts. Du stehst halt einfach nur da und lehnst dich ein bisschen nach vorne, ein bisschen zur Seite. Aber dadurch, dass der halt auch, die Leute stehen auch immer so total gerade auf diesen Dingern, weil wenn du dich nach links oder nach rechts lehnst, dann nimmt er das ja als Fahrtrichtungsänderung auf. Das heißt, wenn du dich quasi so mit so auf einem Bein abstützt, was man ja manchmal macht, also wenn man einfach stehen würde, wenn man nämlich die ganze Zeit quasi die Last auf beide Beine verteilen, sondern man würde ja mal so ein bisschen links, mal so ein bisschen rechts stehen und sowas. Und das geht halt nicht, weil du musst halt, weil dann würde der sofort im Kreis fahren. Und dadurch musst du die ganze Zeit gerade stehen, was dazu bei mir geführt hat, dass ich die paar Stunden auf diesem, oder eben, keine Ahnung, längere Zeit auf diesem Ding gestanden habe, und mich nicht bewegt habe, aber trotzdem Krampf hatte, weil ich halt die ganze Zeit total gerade stehen musste. Das ist worst of all worlds. Also,
kennst du diese Hoverboards?
Nennt ja.
Wo die dann natürlich nichts mit dem Back to the Future Ding zu tun haben. Aber bist du mal mit denen gefahren?
Ich habe es probiert und bevor ich mich dann auf die Schnauze gepackt habe, habe ich es dann nicht gemacht.
Ja, das ist, also ich habe das beim letzten CCC-Kongress, da sind ja die Dinger immer ständig.
Ja,
wir
haben
da auch irgendwie eigene Parcours und irgendwie hat immer irgendjemand irgendeins. Und ich glaube, das letzte Mal hatte sich Julian auch eins ausgeliehen,
genau,
weil
glaub,
er halt irgendwie,
ich auch drauf gestanden.
Weil er sein Problem, weil er dann sein kaputtes Bein hatte. Jedenfalls hatte ich da halt öfters Gelegenheit, mit den Dingern rumzufahren. Und das ist ja auch, das funktioniert nur über Gewichtsverlagerung.
Yeah.
Ne? Also das heißt, so ein bisschen nach vorne beugen, ein bisschen nach hinten beugen.
Ich glaube, das ist so ein Segway ohne den Stock in der Mitte.
Im Endeffekt ist das ähnlich wie ein Segway, nur ohne, dass man sich noch irgendwo zusätzlich festhält. Aber das ist irgendwie ganz, das fand ich irgendwie lustig. Also zumindest irgendwie da irgendwie auf dem Kongress rumzuheizen, war irgendwie ganz lustig. Und, und da gewöhnt man sich dann auch dran, wenn man das dann so ein bisschen sozusagen sich dran so ein bisschen geübt hat, so, dann ich glaube, das hat dann auch viel mit Gewöhnung zu tun.
Vielleicht sind es auch die Strecken
so,
anders.
Und dann war so ein kleiner Junge, das war so lustig, so, ich weiß nicht, der war vielleicht irgendwie 8 oder so, der hat sich dann halt, der hat sich dann so auch darauf gesetzt.
Ne? Okay.
Also der war halt klein genug, dass er sich sozusagen so quer draufsetzen konnte, sozusagen mit seinen, dass er halt so, es sind ja so zwei Fußplatten sozusagen, wo der linke und der rechte Fuß draufsteht, sozusagen hat er mit seinem Hintern auf dem einen Fußplatte und mit seinen Füßen auf den anderen Fußplatte sozusagen gesessen.
Also noch sehr, sehr beweglich.
Genau, so halt quer und saß dann halt so völlig so relaxed so da drauf so und ist halt die ganze Zeit so rumgeheizt. So,
okay.
So wie, es sah so komisch aus, also wie der halt einfach sozusagen so ganz teilnahmslos so irgendwie so einfach so rumsitzen würde und das Ding heizt halt so durch die Gänge rum und das war irgendwie total, es hatte total was Cooles irgendwie. Das ist so eine kleine Anekdote. Fand ich jedenfalls ganz charmant.
Ja, also,
sowas finde ich dann aber auch wieder ganz spannend irgendwie, wobei das natürlich auch in diese gleiche Kategorie fällt. Da wird in erster Linie Fußgang substituiert, wobei das natürlich auf dem Kongress, ja, da, wo man halt jeden Tag, keine Ahnung, 30.000 Schritte irgendwie läuft, so, weil man einfach, so groß ist. Achso,
da wollte ich noch zu dem, was du vorhin meintest, mit dem zur U-Bahn und sowas. Mhm. Ja, finde ich absolut in Ordnung. Wenn man jetzt mit dem zur U-Bahn fährt, aber wenn man das dann quasi, wenn man das dann nur für den Weg zur U-Bahn nimmt, dann ist der Ausleihprozess und der Abgabeprozess wahrscheinlich dann doch wieder so, dass es, also du hast ja dann auch keine Kontinuität drin. Also wenn man dann einen eigenen hätte und den dann auch oder den dann halt mit in die U-Bahn reinnehmen könnte, der leicht genug wäre und ich könnte halt irgendwie so ein Mini-Fahrzeug, wo ich den dann direkt in die Tasche stecken kann und dann nehme ich den halt in der U-Bahn mit und kann dann mal eine weiternehmen oder sowas. Dafür fände ich das ja wieder okay, aber dafür scheinen mir die Dinger erstens doch wieder ungeeignet, weil viel zu schwer und viel zu weiß halt
was. Wenn ich da überlege, dass ich da die U-Bahn-Stufen mit hoch, die sind schon echt ganz schön schwer, das macht keinen Spaß.
Ich frage mich, ob so Boosterboards, so diese Elektro-Skateboards, ob die dafür cool genug wären. Die gibt es in den USA relativ häufig.
Das, ja, habe ich aber auch in Deutschland schon ein paar Mal gesehen, ja.
So, die man dann halt relativ, also die noch leicht genug sind, dass man sie auch mal unter den Arm klemmen kann und dann halt irgendwie mit reinnehmen kann, ja, oder sowas. Das,
aber das ist ja der Kongress immer so schön, weil die elektrifizieren ja irgendwie, das ist jetzt so der neue Sport, glaube ich, von den Hackern, so irgendwie alles zu elektrifizieren. Und dann gibt es da ja auch so ein Sofa irgendwie, das sind
ja, ja,
sozusagen, heizen dann Leute mit dem Sofa rum.
Die
oder,
Strecken
oder,
auf dem Kongress oder, sind groß genug, dass man.
Oder ein Bett sogar. Ich glaube, es gab sogar letztes Jahr, ist da so ein Bett rumgeheizt.
Okay.
Angefangen hat ja alles so mit so einem Matekasten, ja, irgendwie hat so einen Matekasten elektrifiziert, dann sitzt man so auf so einem Matekasten, den gibt's aber auch schon, glaube ich, seit 3-4 Jahren oder so. Und seitdem wird irgendwie immer mehr elektrifiziert, so wahrscheinlich irgendwann wird der Kongress selbst so elektrifiziert, so irgendwie durch die Gegend fahren.
Dann hovert man einfach und der Kongress wird unter einem hin und her geschoben.
Genau, oder so, genau, ja.
Ja, tja.
Ja, also Elektromobilität voll da, aber es wird Zeit, kritisch zu beleuchten.
Ja, ich finde Elektroautos besser als Benzinautos, aber ich finde Elektroautos trotzdem nicht gut. Ja. Und ich glaube, ich werde auch selbstfahrende Autos besser finden als nicht selbstfahrende Autos, aber trotzdem nicht gut.
Ja.
Und ich habe das neulich, wie gesagt, ich war da mit diesem V-Share, mit diesen, die nur Elektroautos unterwegs haben und ich finde das ja so lustig. Ich glaube ja, das ist, also ich habe irgendwann mal vor Jahren, habe ich mal auf Spreeblick so einen Blogartikel geschrieben, sozusagen Fernsehen beschrieben aus der Sicht eines BitTorrent-Users oder eines Streaming-Users, würde das heute wahrscheinlich eher, so dieses klassische lineare Fernsehen, wie funktioniert das denn überhaupt, wofür ist es denn geeignet und sowas und was natürlich dann zu dem Ergebnis kommt, wenn man sich einmal an den Komfort gewöhnt hat, will man es gar nicht mehr haben. Ich habe überlegt, ob ich was Ähnliches auch über Benzinautos aus der Sicht eines Elektroautos, also so tun für den Artikel, als ob das Benzinauto gerade jetzt auf dem, also alle sind nur Elektroautos gewöhnt und jetzt würde jemand das Benzinauto einführen und wenn man darüber ein Review schreiben würde. Und da würde nur drin bleiben, ja, die Reichweite ist ein bisschen höher, aber ansonsten, es stinkt, es macht viel mehr Krach, es fährt nicht so gut an, es ist teurer im Unterhalt, man muss an Tankstellen, an Spezialgeschäfte ranfahren, um sie mit Treibstoff aufzufüllen, anstatt sie einfach eine Steckdose zu stecken, wie ein normales Auto. Es fährt mit explodierenden Dinosauriern und das Lenkrad war auch aus Tierhaut. mit Tierhaut bezogen. Und das sind so, also das finde ich so, weil wenn man so in den Tagesschau-Kommentaren auf Facebook, so irgendwie, wenn es da um Elektroautos geht, wie die Deutschen durchdrehen, dass ihnen jemand den Diesel wegnehmen will. Und der Diesel, das war schon immer eine Scheißidee. Den gibt es nur, weil, oder vielleicht nicht ganz nur, wegen CO2. Aber der Hauptgrund, warum es den eigentlich gibt, ist, weil war halt praktisch für LKWs und man wollte, dass die LKWs nicht ganz so viel Steuern zahlen müssen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
Ja, ich glaube für insgesamt Nutzfahrzeuge, ne?
Genau, okay. Ja, Nutzfahrzeuge. Ja, ja.
Ja, und ich glaube, der Motor hält auch ein bisschen länger und so.
Ja, weiter, whatever, aber es ist jetzt alles in allem keine gute, dafür stinkt es halt wie die Pest. Und das ist echt krass, wie stark Diesel stinkt.
Ich muss mal wieder.
Ah, na toll, jetzt wo ich gerade hier irgendwie, haben wir noch.
Du könntest doch jetzt drüber raten, wie Diesel stinkt. Wie stinkt denn Diesel? Erzähl mal.
nimmt das Headset ab und grinst mich breit an. Kannst du noch mal Wasser mitbringen, dann wenn du auf. Hier ist die Karaffe. Und das ist wirklich, das ist was, als wir aus den USA zurückkamen, was ich hier erstmal, was ein bisschen gedauert hat, bis ich das, bis ich so, manche Autos stinken hier so. Und ich war mir am Anfang nicht, war ich mir nicht sicher, was das jetzt ist, weil es steht ja auch nicht an jedem Diesel dran, dass es ein Diesel ist und so. Und dann stand ich irgendwann neben einer Diesellok, die am Bahnhof stand und da einfach nur vor sich hin dieselte. Und dabei, das ist der Geruch. Und es ist wirklich krass, wie stark Diesel riechen, wenn man es lange, also man gewöhnt sich dran, inzwischen rieche ich es nicht mehr oder nicht mehr so stark, aber so die ersten Wochen, nachdem ich aus einem weitgehend dieselfreien Land kam, war das schon krass auffällig. Es ist echt eine merkwürdige Sache. Also ja, Carsharing, Sharing Economy. Alles kompliziert. Ist halt, also so Autos generell sind wirklich eine Scheißidee. Das muss man einfach mal sagen. Das mag funktionieren bei hinreichend dünner Besiedlung, aber trotzdem gut ausgebauter Infrastruktur. Da ist das ja noch relativ okay, aber ich habe mal mir angewöhnt, an einer Kreuzung einfach mal mitzuzählen, wie viele Autos stehen jetzt gerade hier und wie viele Fahrräder stehen gerade hier. Und das ist schon echt irre, wie viel mehr Fahrradfahrer auf diesen schmalen Fahrradstreifen passen, als auf den daneben zweispurigen Straßen oder sowas, wenn man die Warschau hoch oder runter fährt. Es ist schon beeindruckend, wie viel Platz so Autos wegnehmen. Das fand ich auch beim letzten Mal, gab es ja irgendwie in den Kommentaren so, ja, jetzt Veganismus hier, alles nur Verbotskultur. Ich weiß nicht, klang mir irgendwie nicht so, ich habe ja beim letzten Mal so ein bisschen über mein Terrible Vegan-Zustand erzählt. Und ich habe mir ja wirklich Mühe gegeben, niemanden irgendwie mit dem Finger zu waggen oder irgendwie sowas, sondern einfach nur zu sagen, guck mal, das ist meine Erfahrung, probier's auch mal aus.
Ich hab's gar nicht mitgekriegt, da gab's Kommentare so.
Aber auch so ein üblicher wütender Kommentar, vielleicht war es auch nur einfach ein Trollkommentar, kann natürlich sein, aber so, ich habe das Gefühl, dass viele Leute schon sich sehr getriggert fühlen davon, dass jemand nicht ganz so viel Fleisch isst. Das finde ich sehr lustig. Aber das ist, ich habe so mit Climate Change Denier. Das ist ja, ich kann es ja verstehen. Ich kann verstehen, warum man das ist. Ich meine, stell dir mal vor, du bist irgendwie, du lebst dein Leben und plötzlich kommt jemand an und sagt, dein Lebensstil zerstört, also nicht nur deiner, sondern unser aller Lebensstil zerstört den Planeten. Und wenn man, und wir werden alle sterben. Deswegen. Und wir müssen dringend was ändern und zwar schnell und das vielleicht noch von Leuten, die Veränderungen sowieso nicht so mögen. Und wie angenehm muss es sein, sich einfach zurücklehnen, also so erstens, wir brauchen nichts ändern. So wie du bist, bist du gut. Fahr weiterhin mit deinem Auto. Das ist ja so, das steckt ja da ganz tief drin. Und die eigentlichen, die Klimahysterie, das ist ja sozusagen, ich bleibe nur ruhig. So, die anderen sind ja, also das ist, dadurch, dass ich den Klimawandel ignoriere, bin ich sogar besser als die anderen. Das ist ja so eine Selbsterhöhung, die ja oft
stattfindet. Das sitze ich aus, genau.
Genau, während die anderen alle durchdrehen, weil sie einfach keine Lebenserfahrung haben oder hysterisch sind oder was auch immer.
Und damals, schon vor 10.000 Jahren, hat sich das Klima auch schon verändert, ja. Und auf einmal ist es ein Problem, ja.
Genau. Und, oh Gott, das ist... Und aber es ist trotzdem, ich beneide diese Menschen ein Stück weit, also auf der einen Seite natürlich überhaupt nicht, aber die das so wegignorieren können, das ist so ähnlich, als ob man sich einfach einredet, dass ja Zigaretten, also man ist Raucher und Rauchen ist gar nicht gefährlich.
Also ich nenne die ja auch gar nicht mehr Klimaleugner, sondern ich nenne die Todeskultanhänger, weil Aber nicht nur die, sondern auch, also ich finde ja fast noch schlimmer als die Klimaleugner, ne? Also Spinner gibt's ja immer irgendwie und man kann sich in irgendwelche Dinge reinspinnen, ne? Das passiert, das wissen wir von tausend anderen Beispielen. Aber schlimmer fast finde ich eigentlich die Leute, die sagen, ja, es gibt den menschengemachten Klimawandel.
Aber jetzt können wir eh nichts mehr machen.
Aber wir dürfen auf gar keinen Fall die Wirtschaft jetzt drunter leiden. So.
Ja, ja, okay, das ist.
Ich denke doch mal bitte an die Arbeitsplätze und so weiter. Also wirklich so diese Leute, die halt sozusagen in diesem brennenden Haus sitzen und sich darum Sorgen machen, dass doch der Teppich ruiniert ist, wenn man jetzt mit einem Schlauch rangeht, ja. Also im Endeffekt ist es das ja so. Sie sitzen im brennenden Haus und sagen so, nein, die Feuerwehr darf jetzt hier nicht. Der Teppich war wirklich teuer.
Ja.
Und der wird uriniert, wenn man jetzt hier mit dem Wasser hier rankommt. Ja. Das ist halt, das ist auch Todeskultanhänger.
Ja,
also
das ist
halt wirklich so,
das ist so Klimawandelleugnung light.
Ja, das ist nicht Klimawandel, das ist ja das Witzige. Die kognitive Dissonanz ist ja nicht die totale Verleugnung der Realität, sondern es ist wirklich so.
Das ist Ausblenden der Tragweite.
Ja, weiß ich nicht. Es ist irgendwie so eine False Equivalence, so, ja. Irgendwie so, ja, natürlich ist es doof, wenn wir jetzt alle sterben, aber es ist natürlich auch doof, wenn dadurch jetzt die Wirtschaft schrumpft, ja. Also,
das muss man
ja irgendwie auch mal abwägen.
Beides ist ja irgendwie so, das ist auch mal so dieser Links-Rechts, so, das stimmt natürlich schon, dass die Nazis Leute abstechen und erschießen, aber andererseits, Linke werfen manchmal Steine.
Ja, genau.
Und ist ja eigentlich dasselbe. Also,
von Marc-Uwe Kling, ich bin echt kein Fan, aber das hat er halt mit sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, ja, irgendwie, Nazis töten Ausländer, Linke zünden Autos an. Ich habe keinen Ausländer, aber ich habe ein Auto.
Ja.
Ja, so. Von wem fühle ich mich jetzt bedroht?
Ja, klar.
Also, irgendwie, so denkt die deutsche Bevölkerung. Und jedenfalls, das ist halt, da halt irgendwie. Ich weiß gar nicht, was da so fehlt. Also es ist, glaube ich. Ich meine, man muss natürlich den Menschen, also diese Argumentation, die ich gerade gebracht habe, die kommt ja ganz häufig von Politikern.
Mhm.
Vor allem so Politiker in Union, FDP und so. Aber auch von den Grünen teilweise so. Ja, also das mag man ja gar nicht glauben, aber es ist ja auch so. Das ist halt. Da muss man natürlich vom Individuum auch ein bisschen absehen und sagen, okay, da sind Menschen auch in einem gewissen System drin. Ja?
Ja.
Und dieses System ist natürlich die Politik und die Mechaniken, die darin wirken. Und das ist natürlich erstmal diese Frage bei allen Entscheidungen, die du triffst, so, was macht das mit meiner politischen Karriere? Wiederwahl oder nicht Wiederwahl? Ja?
Mhm.
Das ist sozusagen so das Binäre, den ein Politiker, ein demokratischer Politiker denkt, ist halt sozusagen, werde ich wiedergewählt, ja? Oder werde ich nicht wiedergewählt? Welche Entscheidung führt dazu, dass ich mehr wiedergewählt wäre, und da ist sozusagen das gelernte Muster ist natürlich, wenn der Wirtschaft gut geht, dann werde ich wieder gewählt. Ja. Und wenn der Wirtschaft nicht gut geht, dann heißt das Arbeitsplätze, dann schlechte Presse
eigentlich
und dann werde ich nicht
wieder gewählt. Wenn es deiner Klientel gut geht. Also es muss ja nicht mal der Wirtschaft gut sein.
Genau, also meiner Klientel und das ist dann im konservativen Fall und im liberalen Fall halt eben so wirtschaftsnahe Leute, irgendwie Bürgertum etc., die halt, für die das wichtig ist irgendwie. Ne? Und jedenfalls und in deren binären Logik, ja, ist halt dieser Klimawandel halt wirklich, führt die sozusagen in so eine Bredouille, weil sie natürlich, klar sagen sie, ja, das ist irgendwie doof und die Wissenschaftler sagen uns jetzt alle, dass es doof ist, aber wenn ich jetzt irgendwas mache, was jetzt den Strom verteuert oder das Autofahren verteuert oder wie auch immer, dann kostet mich das Arbeitsplätze und dann kostet das irgendwie, das kostet mich Wähler, ne? Und das heißt also mit anderen Worten, deren kurzfristiges Ziel, irgendwie wiedergewählt zu werden, korrespondiert nicht mit dem langfristigen Ziel, irgendwie die Umwelt zu erhalten, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich da sozusagen.
Na und vor allen Dingen bei ihnen ist durch ein, was ja in der anderen Richtung erstaunlicherweise nie funktioniert, aber ich glaube in der Richtung funktioniert es, also so du kannst halt, wenn die CDU plötzlich ein bisschen grüner ist, kann sie ja keine Wähler gewinnen, weil die Leute, die ein bisschen grüner wollen, die wählen grün und die Leute, die die nicht so grün wollen, die würden eine grünere CDU nicht wählen, darum wählen sie dann einfach die AfD.
Ja.
Und das ist ja sowieso ein Problem, was die haben, dass sie ein bisschen aufgerieben werden. Genauso wie die SPD halt zwischen den so mit dieser, wir sind jetzt irgendwie ein bisschen links von der Mitte, das ist halt, bringt halt offensichtlich auf Dauer nicht so wahnsinnig viele Stimmen. Und ich glaube, darum ist das auch ein regelrechtes Kalkül. Und ich glaube, das ist sowas, was man gerne vergisst. Also wie zum Beispiel Trump, der jetzt ja sieht man ja, anfängt halt wieder ganz massiv auf seine Klientel zu setzen. Er probiert halt nicht, wie...
Das war ja von Anfang an seine Strategie.
Das war von Anfang an seine Strategie. Das hat er im letzten Wahlkampf gemacht und jetzt macht das halt aber als Präsident wieder, so dieses offen rassistisch sein und halt das Kalkül dahinter ist, ja, die Hälfte des Landes ist davon angewidert, aber die sind eh von mir schon angewidert. Und aber die andere Hälfte des Landes wird es halt richtig in meine Richtung peitschen. Und ich glaube, dass es auch sowas bei den
Die Rechnung ist noch ein bisschen anders. Also wenn du also dir die Umfragen anschaust, der ist ja selten über ein Drittel Support rausgekommen, ja, irgendwie. Das heißt also mit anderen Worten, die eine Hälfte ist angewidert von ihm, ja, und ein weiteres Viertel, ja, irgendwie geht eh nicht zur Wahl, die ist sowieso nicht mobilisierbar.
Ja.
Und dann reicht sozusagen dieses Drittel, das ihn halt gut findet, irgendwie um ihn halt wieder.
Genau, es geht halt nur um Wählermobilisierung, genau. Und nicht so sehr.
Die braucht er auch nur. Es braucht nur ein Drittel sozusagen Leute, die ihn gut finden, und schon kann er halt trotzdem gewinnen.
Und das ist ein Grund, warum ich finde, warum ich in den letzten Jahren zu einem Freund der Wahlpflicht geworden bin. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben.
Nee.
Weil, also es gibt ja Länder, wo es Pflicht ist, dass man wählen muss. Das heißt, Australien zum Beispiel, Holland war, oder Belgien. Und ich fand das immer doof. Ich fand immer, man soll doch zeigen können, dass man niemanden will. Und nicht wählen ist ja auch eine Form der Abstimmung. Aber in einem System, in dem du nicht wählen musst, geht es halt, wenn es den Leuten gut geht und sie glauben, das wird schon so weitergehen, dann musst du halt deine Klientel mobilisieren. Und wie mobilisierst du? Indem du den Gegner als möglichst großen Feind darstellst. Und weil du mobilisierst, heißt nicht damit, dass es, naja, ob du uns wählst oder nicht, ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, aber wir haben hier in dem Bereich sind wir schon ein bisschen, du mobilisierst, da drüben ist der Tod. Und darum mobilisieren die Leute auch so. Darum werden auch so, und
das heißt sozusagen, der Mobilisierungsfaktor des Wahlkampfs hältst du für schädlich sozusagen. Und würdest du ersparen, wenn es eher eine Wahlpflicht gäbe?
Wenn du eine Wahlpflicht hättest, dann hättest du deine Kernwählerschaft sicher.
Mhm.
Du müsstest an den Rändern suchen.
Mhm.
Also du müsstest sozusagen, die CDU müsste potenziell, naja, okay, niemand muss SPD-Wähler mehr überzeugen, weil sie gibt's einfach nicht mehr. Aber du musst halt, ich sag jetzt mal, irgendwie A und B.
Grünwähler.
Du müsstest Grünwähler irgendwie überzeugen. Und du müsstest halt gezielt an den Verbindungspunkten, also an den Verbindungspunkten zu anderen Parteien nach Wählern suchen, um sie zu mobilisieren. Und ich glaube, um sie rüberzuziehen. Und ich glaube, das würde eher eine differenziertere Darstellung erlauben, weil du kannst es dir halt nicht erlauben, dich komplett mit deinen potenziellen, also wenn du sagen würdest, Grüne sind alle scheiße, dann würdest du diese, dann würdest, könntest
würde
du den
so
ja nicht mehr ziehen.
Lagerwahlkampf.
Genau, gehen, du würdest oder? Den Lagerwahlkampf potenziell ein bisschen einschränken. So, jetzt würde ich natürlich mal interessieren, ob das tatsächlich passiert oder ob das jetzt, ob ich da einfach nur zu kurz gedacht habe.
Aber ich glaube, ist nicht in Australien auch gerade eine rechtspopulistische Regierung so, oder zumindest tendenziell irgendwie so am Start? Oder,
ja,
oder stark,
also gut ist
so?
Das nicht alles, was da an der Macht ist, aber das ist auch schon immer scheiße gewesen. Also es ist, Australien haben ein großes Land mit viel Platz und haben halt ständig Angst, dass irgendwelche Leute, dass sie da überrannt werden. Also wahrscheinlich würde ich sagen, hat Australien auch schon Schiss davor, dass sie ja bald keinen Platz mehr haben, weil
das Boot ist voll.
Da wohnen ja schon fast 16 Millionen Leute auf der Fläche von halb Afrika, insofern
Nee, ist klar. Also wenn man kein Flugzeug mehr braucht, um zum Nachbarn zum Milch holen, dann ist echt vorbei, dann.
Echt, alles so überlaufen hier. Teilweise nach einer Woche Fahrt schon sieht man jemanden. Das ist
ist nicht mehr das Australien, das ich mag.
Keine Ahnung. Aber so halt von einer, das finde ich ja sowieso irre, auf der Südhalbkugel, weißt du, wie viele Menschen auf der Südhalbkugel leben?
Vielleicht so 10%.
800 Millionen, ja, kommt durchaus mit denen.
800 Millionen, stimmt, das sind 16%, ja.
Ziemlich exakt 10%. Was ich so wenn auf der.
Aber es ist halt auch nicht viel los da unten, ne?
Ja.
Also ich meine, da ist halt Südamerika, da ist halt ein Teil von Afrika, aber auch nur der kleinere Teil von Afrika und da ist halt Australien und das war's dann eigentlich. Und ein paar
das
Inseln
ist
dann
tatsächlich,
halt, ne?
Also es liegt daran, dass es auch viel Landmasse ist, aber es liegt auch daran, dass diese Landmasse halt deutlich weniger besiedelt ist.
Genau, und die einzige, die größte Landmasse in der Südhalbkugel ist die Antarktis, glaube ich.
Ist
ne?
noch ja. unbewohnbar, aber ja. daran arbeiten wir ja.
Ja, genau.
Klimawandel, yeah.
Stimmt, ja. Ja.
Und ja, aber das ist die kann ich genau und darum glaube ich, dass so eine Wahlpflicht durchaus helfen könnte. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich funktioniert und wird sich alles zeigen, aber also wenn die USA, das finde ich ja auch.
Also bei den USA ist ja eher andersrum. Die haben ja momentan, bei denen ist es ja so, dass sie halt mit allen möglichen Gesetzen, zumindest auf der Landesebene, halt versuchen, Wahlmöglichkeiten einzudämmen, ne, indem sie halt zum Beispiel alle möglichen Auflagen und Anmeldungsprozeduren und wenn du Vorstrafenregister hast, wirst du sowieso komplett ausgesperrt und hast du nicht gesehen, also halt irgendwie alle möglichen Ticks und Tricks zu machen, um das um die einseitig zu begrenzen, die
genau.
Zugang zur Wahl, ja.
Und
das finde ich ja erstmal überhaupt gut, dass wir in Deutschland überhaupt gar keine Pflicht zur Anmeldung haben für Wahlen.
Also das stimmt, das ist mal.
Das passiert aber, ist aber nur deswegen möglich, weil wir halt sozusagen Bürgerämter haben, die halt, bei denen wir registriert werden müssen. Ne? Also das ist ja, da würden ja die Amerikaner schon wieder durchdrehen, ja, wenn du denen sagen würdest, so, du musst immer sozusagen dich anmelden mit deiner aktuellen Adresse, wo du gerade wohnst. Ja, also das würden die als große Freiheitsentschränkung erleben.
Und auch nicht ganz zu Unrecht.
Ja.
Also es ist.
Also wir Deutschen denken immer so, wir sind so Datenschutz super krass und so, ne? Aber irgendwie, dass wir allein der Gedanke für einen Amerikaner, ja, irgendwie so zum Staat gehen zu müssen und eben, dass der Staat sozusagen das Recht oder dass du verpflichtet bist, sozusagen dem Staat immer deine aktuelle Adresse zu hinterlegen, das ist halt.
Hast natürlich im Endeffekt trotzdem
ja.
praktisch, also weil du hast halt einen Stromanschluss und du hast halt du nutzt halt Infrastruktur, du hast ein Bankkonto, du musst irgendwie Post zugestellt kriegen.
Das Krasseste, was du da hast, ist diese Sozialversicherungsnummer, ne? Irgendwie und dann.
Das ist totaler bizarrer Wahnsinn.
Da hängt irgendwie ganz viel dran jedenfalls.
Da hängt alles dran. Das ist halt, und nichts ist dafür, also das ist, diese Sozialversicherung ist halt so ein kleiner Schnipsel Papier, also quasi die wichtigste Nummer, die du besitzt, in einer Form abgedruckt, dass du sie sofort verlieren kannst. Also du atmest einmal falsch ein und du hast versehentlich diese Sozialversicherungsnummer eingeatmet. Eine Nummer, die bis vor wenigen Jahren noch relativ leicht zu erraten war, weil die sich halt aus deinem Geburtsdatum und so, also wenn du ein paar Daten von einer Person hattest. Und es war nie dafür gedacht, dass sich da alles dran hängt. Das hat sich halt einfach so, weil sie keine andere Registrierung hatten, haben sie halt das genommen, um halt für alle möglichen Dienstleistungen. Und darum ist
war halt der beste Unique Identifier.
Genau, das war die beste ID, die jeder hatte. Und dann musste Führerschein musste ich ja eh anmelden. Und da jeder einen Führerschein hat, du musst dich nicht immer ummelden. Also das ist
genau. Also das ist halt so die Sache. Also du musst ja nicht deine aktuelle Adresse haben. Also irgendeine muss ja irgendwo stehen, klar, natürlich, aber
ja, aber alle paar Jahre wird der ja ungültig, der Führerschein, und dann bei uns jetzt relativ häufig, und dann fragen die halt, dann musst du nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir es nochmal nachweisen mussten oder was ihnen gesagt haben. Und dabei kann man sich auch, zumindest in Kalifornien, kann man sich dann auch registrieren lassen gleich für die Wahl. Also das ist dann so eine Checkbox, möchtest du dich für die Wahlen registrieren lassen? Ich habe dann immer gesagt, nein, ich darf gar nicht, weil schon kann. Ich durfte ja am Ende dann für irgendwelche Wahlen wählen, also nicht für die richtigen Wahlen, aber für irgendwie Schulbord oder sowas hätte ich mitwählen dürfen. genau. Aber aber der Grund, warum das in den USA alles nicht geht, ist ja nicht, weil sie zu doof wären oder weil sie Freiheitsrechte oder weiß der Teufel was, sondern weil es halt weil es halt erwünscht ist, dass es schwer ist. Das ist halt.
Ja klar, natürlich, das ist politisch gewollt.
Und das ist so eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren immer wieder gemacht habe. Wenn Dinge nicht so funktionieren, wie man sich wünschen würde, dass sie funktionieren, dann liegt das in den meisten Fällen daran, dass jemand ein Interesse daran hat, dass sie nicht vernünftig funktionieren. Weil ansonsten kriegen wir schon die meisten Sachen eigentlich relativ gut hin, gerade die naheliegenden Sachen.
Ja, weiß ich nicht. Also in Deutschland habe ich immer das Gefühl, dass es auch viel mit Inkompetenz zu tun hat.
Ja, ich sag ja nicht, dass das nichts mit, aber.
Also, wobei, ja.
Also zum Beispiel, dass das Wahlsystem, das Versicherungssystem, Krankenversicherungssystem in den USA, dass das so scheiße ist. Das, wenn du mich fragst, liegt es einfach daran, dass das halt, hey, die verdienen damit scheiße viel Geld und darum lobbyieren sie sich auch zurecht, dass es so bleibt und sich im Himmels Willen niemals ändert. Und das ist
ja, also ich meine, wenn du dir anschaust, was in Deutschland auch so an Lobbying passiert, gerade im Gesundheitsbereich, das ist unglaublich.
Ja, ja, ne? Genau.
Also ich meine, was da werden einfach auch, das sind riesige Summen Geld, die da am Start sind. Und das geht dann eben nicht nur darum, sozusagen beim Staat zu lobbyieren, da geht das ja runter bis auf den einzelnen Arzt, die da halt wirklich gekauft werden von der Pharmaindustrie,
genau.
So die um das und das zu verschreiben und da und dafür zu werben und sich da und dafür einzusetzen und nimm einfach die Gesundheitskarte, ja, die war halt das ist ein ganz spannendes Thema eigentlich, ne, die Gesundheitskarte. Da haben die sich richtig, richtig Mühe gegeben und haben da ein System gebaut, bei dem, sag ich mal so datenschutztechnisch wirklich die beste Infrastruktur überhaupt am Start sein konnte. Ja, irgendwie, es ging wirklich, am Ende war es halt so, dass du halt sozusagen so ein Private Key auf deiner Gesundheitskarte hattest, mit der du die totale und volle Kontrolle über deine Gesundheitsdaten hattest,
mhm.
als einzelner Bürger sozusagen. Ja, es war sozusagen nach Datenschutzstandards irgendwie das Beste, was überhaupt irgendwie auf dem Markt war, weltweit, und was überhaupt denkbar war. Und sogar Thilo Weichert, der ja irgendwie so der allerhärteste Datenschützer überhaupt ist, mit seiner unabhängigen Landeszentrum da damals irgendwie in Schleswig-Holstein, der hat das Ding abgesegnet, ja. Aber die Ärzteverbände haben dagegen einfach so krass lobbyiert mit diesen ganzen Narrativen um der gläserne Patient und so bla bla bla, dass sie das Ding halt wirklich verhindert haben. So. Und das, obwohl und das halt nur aus dem Interesse der Ärzteschaft, weil natürlich die totale Kontrolle über die Daten von durch die Patienten halt überhaupt nicht im Sinne der Ärzte war, ja.
Wie ist das? Dann braucht man dann auch einen PIN-Code mit dieser Karte oder reicht die Karte aus?
Ich weiß jetzt die einzelne Implementierung da jetzt im Detail nicht mehr so genau, aber es war auf jeden Fall so, dass halt das sehr, sehr gut gelöst war, jedenfalls.
Da müsste ich mich tatsächlich nochmal reinlesen, weil ich nämlich mir ein paar Mal Gedanken darüber gemacht habe, wie man sowas vernünftig hinkriegt, und eine wirklich gute Lösung gibt's da in meinen Augen, glaube ich, nicht, weil was ist, wenn du wenn wirklich nur, wir können mal über was anderes reden.
Ja, jetzt willst du wieder ablenken.
Jetzt will ich wieder ablenken. Genau, was ich noch habe, ist ja jetzt hier Organspende.
Ja.
Ich habe mir einen neuen Organspendenausweis geholt, und zwar einen, den gibt es, den kann man sich bei denen auf der Webseite bestellen, der so ein Checkkartenformat hat, also wie so eine Kreditkarte, weil ich hatte nämlich vorher so Pappteile, und die waren irgendwie immer größer, sodass sie nicht reinpassen in die
und die versiffen dann irgendwie auch schnell.
Und ne? Die versiffen dann sauschnell, und sie haben halt nicht ins Portemonnaie vernünftig reingepasst. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, so, warum gibt es die eigentlich nicht in einer Checkkartengröße und im Checkkartenformat? Wir haben noch welche da, ich kann ja gerne noch eins in die Hand drücken, wenn du magst. Okay. Ich hätte mir gleich mehrere schicken lassen, damit ich es im Freundeskreis verteilen kann. Und es gibt sie, also man kann sie bei denen bestellen im Checkkartenformat, macht das. Und es gibt ja jetzt gerade im Augenblick die Diskussion darüber, ob man quasi Organspende zum Opt-out macht, anstatt zu einem Opt-in. Und ich bin sehr dafür, dass wir mehr Organspenden haben. Also das ist, ich stimme prinzipiell zu, dass Opt-out besser ist als Opt-in, weil dann hätte man hoffentlich viel mehr Organe von Leuten, die halt. Ich frage mich aber, ob das Opt-out tatsächlich eine Lösung für irgendein Problem ist. Und mich würde das mal interessieren, von jemandem, der tatsächlich mal in der Situation war, zu entscheiden zu müssen, ob man jetzt ein Organ rausholt oder nicht von irgendjemand. Weil ich stelle mir das so vor. Im Augenblick ist das schon, nehmen wir mal an, mir oder dir würde jetzt was passieren und wir würden jetzt, und es müsste jetzt irgendjemand die Entscheidung treffen, schneiden wir die Organe raus oder nicht. So. Und dann würden die vielleicht durch mein Portemonnaie gehen und würden da diesen vergilbten Zettel finden Und ich weiß nicht, ob aufgrund dessen irgendjemand eine Entscheidung trifft, ob sich das, oh, wir haben hier einen Zettel gefunden, okay, lass uns diesen Körper aufschneiden, diese Leiche und die Organe raus. Das muss ja dann auch alles schnell gehen. So, und ich habe mir mal sagen lassen, dass die eh niemand auf diesen Zettel achten, sondern dass sowieso immer nur die Angehörigen gefragt werden.
Okay. Wofür hat man den Organspender?
Keine Ahnung. Vielleicht sozusagen als Hinweis, dass man es machen möchte.
Das macht aber auch total Sinn, ne? Weil der Tote kann einen ja nicht mehr verklagen, aber die Angehörigen schon.
Ja? Aber stell dir mal vor, dass du hättest jetzt ein Opt-out. Das heißt, die Person, die im Zweifelsfall durch dein Portemonnaie guckt, ob da irgendwo ein vergilbter Zettel drauf ist, den, wenn man ihn denn wenigstens findet, dann hat man immerhin irgendwas. Aha, wir haben einen Hinweis, dass diese Person bereit ist, Organe zu spenden. Wenn das ein Opt-out wäre, müsste diese Person mein Portemonnaie durchsuchen. Und wenn sie nichts findet, heißt das entweder, dass sie diesen Zettel nicht gefunden hat oder dass er schon lange verloren war. Oder es heißt, dass diese Person nichts dagegen hat. Also es gibt keine Möglichkeit, sicher festzustellen, dass jemand kein Problem damit hat, seine Organe zu spenden. Und das finde ich, ich bezweifle, dass das im Alltag in der Situation tatsächlich eine Menge hilft. Dass man dadurch deutlich mehr Organe kriegen kann. Das ist alles, was ich sagen möchte. Und ich habe mal davon gehört, dass es gibt nämlich, in den USA kann man ja auch seinen Willen bescheren, dass man nicht wiederbelebt werden möchte, wenn irgendwas ist. Und es gab mal einen Typen, der hatte das, also jemand bricht vor dir zusammen, du reißt das Hemd auf, um halt mit dem Defibrillator anzukommen, um den wiederzubeleben. Und dann hat er auf seine Brust tätowiert, ich möchte nicht wiederbelebt werden. Und dann muss halt in der Entscheidung dieser arme Notarzt, der definitiv kein Jurist ist, die Entscheidung treffen, wenn ich den nicht wiederbelebe, habe ich möglicherweise unterlassene Hilfeleistung begangen. Wenn ich den wiederbelebe, habe ich möglicherweise einen expliziten, leicht nachvollziehbaren Wunsch nicht erfüllt und der verklagt mich deswegen. Und das war dann, in dem Fall war es dann so, dass sie tatsächlich irgendwie den Anwalt vom Krankenhaus geholt werden und der gesagt hat, belebt den trotzdem wieder. Und das hat sich danach auch rausgestellt. Ja, das war, der Patient war zwar stinksauer, dass er gerettet worden ist, aber rein rechtlich war das alles in Ordnung, dass er gerettet worden ist.
Aber ich meine, was heißt wiederbelebt? Also ich meine, viele diese Patientenverfügung heißt das ja eigentlich, ja. Ne? Das geht ja eher darum, dass irgendwie, keine Ahnung, du bist halt irgendwie nur noch ein sabbernder Lappen irgendwie an irgendwie ganz vielen Geräten angeschlossen im Krankenhaus und dann ist eben die Frage so, zieht man den Stecker oder zieht man nicht den Stecker sozusagen. Ne? Und dann halt viele Leute sagen so, ja, also ich will halt gerne nicht irgendwie so enden, sondern da soll dann einfach irgendwie mal Schicht gemacht werden, so, ja. Und was halt irgendwie so nachvollziehbar ist, ja. Und ich glaube, es geht eher nicht darum, dass wenn du, also die meisten jedenfalls, von denen ich weiß, es geht nicht darum, dass wenn du einen Herzstillstand hast, nicht mit einem Defibrillator wieder reanimiert wirst. So,
in dem Fall ging es darum.
Echt, ja?
In dem Fall ging es darum.
Weil er irgendwie keinen Bock hatte auf Elektrizität oder was, oder?
Ich weiß nicht mehr, was genau der Grund war. Ich glaube, das war irgendwie, dass der hatte irgendeine Krankheit. Und es war halt so, mit jedem Mal, wo es halt passierte, wurde diese Krankheit schlimmer oder irgendwie sowas. Und darum hat er halt sich halt irgendwann entschieden, okay, wenn es passiert, dann ist es halt soweit. Und also es war jetzt nicht total aus der Welt geholt. Ich finde ja bei dieser Patientenverfügung, ja, es ist, aber ich finde es irgendwie trotzdem bizarr, was du sagst, so dieser, dass der sabbernde Waschlappen am Tisch, also dass halt, du hast eine große Runde von Menschen. Wer entscheidet, wir müssen uns überlegen, diese komplizierte ethische Entscheidung, was jetzt mit diesem Menschen passiert. Lasst uns das den sabbernden Waschlappen am Tisch erzählen. Also, dass ich sozusagen, dass mein Wille, der auf die Situation gar nicht mehr umgesetzt werden kann, also dass mehr Einfluss auf die Entscheidung haben sollte als die Ärzte, die aktuelle Situation kennen, und meine Angehörigen, die die Situation kennen, das finde ich irgendwie merkwürdig.
Ja, wobei die Ärzte sind halt, die sind halt irgendwie verpflichtet, ne? Die sind nicht wirklich frei in ihrer Entscheidung, was sie jetzt für das Richtige halten, sondern sie sind darauf verpflichtet, das Leben so lange zu retten, wie sie irgendwie Möglichkeiten haben, das Leben zu retten. So,
verstehe, ja? Ich verstehe das Dilemma.
Deswegen kannst du die schon mal nicht fragen, so, ja? Und die Angehörigen, gut, ja, also die sind dann halt irgendwie, ja, die wollen im Zweifelsfall auch dein Leben so lange verlängern, wie es halt irgendwie ist, ne? Und deswegen, ja.
Nicht zwangs, also ich verstehe.
Es sei denn, du hast halt echt gute Sachen, die du zu vererben hast, aber.
Aber ich finde es halt, auf der anderen Seite finde ich es halt merkwürdig, wenn du halt, wenn du mich mit Mitte 20 gefragt hättest, unter welchen Umständen will ich noch leben? Also teilweise bist du ja als 60-Jähriger froh, wenn du die Umstände noch hast, die du als 20-Jähriger für, oh Gott, wenn ich so weit runter bin, dann will ich gar nicht mehr leben. Also ja. Es gibt ja durchaus Leute, die querschnittsgelähmt sind und glücklich sind als Querschnittsgelähmte. Und vielleicht hättest du mit 25 oder vielleicht würden wir jetzt auch noch sagen, oh Gott, wenn ich querschnittsgelähmt bin, dann schalt die Maschine ab. Mhm. Und einfach, weil ich keine Ahnung habe, was es bedeutet. Und das finde ich schon irgendwie absurd, dass die Entscheidung sein soll. Ist es ja in der Praxis dann, glaube ich, auch doch nicht und so und ist halt ein kompliziertes Problem. Aber ja, diese, ich glaube, diese Pflicht zur Organspende oder dieses Opt-out zur Organspende statt dem Opt-in wird das Problem nicht lösen. Da bräuchte man wirklich irgendein, ich glaube, sinnvoller wäre es, da ein sicheres System einzuführen, weil halt dieser vergibte Zettel, den ich schon irgendwann mal hatte, der dann irgendwann mal einfach weg war, weil ich kein Portemonnaie mehr hatte, bla 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 bla. Ich glaube, das ist der häufige Grund, warum solche Organspendeausweise nicht gefunden werden, als dass tatsächlich jemand das nicht spenden will. Oder es ist relativ häufig und da würde es vielleicht helfen, was mit der Blockchain zu machen. Nein, das war ein Witz. Aber irgendwie in irgendeiner Form
mit einem ID-System
und einer
Speicherung,
wo ein Arzt rechtssicher schnell die Entscheidung treffen kann.
Dafür musst du aber dann sozusagen immer identifiziert werden, ne? Und das ist halt auch ein bisschen problematisch. Also stellen wir mal vor,
ja, einen Ausweis habe ich eh in meiner Tasche drin.
Ja klar, aber im Zweifel, ja. Dann hast du, Ausweis ist aber auch schwierig, dann hast du halt irgendwie Namensgleichheit, dies, das, ne, irgendwie. Die Ausweisnummer noch, ja, die Ausweisnummer ist ein Hinweis, das stimmt schon, ja. Ist der Ausweis abgelaufen, keine Ahnung, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas mal. Hat man auch nicht immer, also viele haben auch einen Ausweis nicht dabei.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, also es ist irgendwie.
Aber wenn du keinen Ausweis dabei hast, dann hast du auch keinen Organspendenausweis dabei.
Das stimmt auch wieder, ja. Ja.
Also, es muss ja nur. Erstmal reicht es ja, wenn es besser ist als die aktuelle Lösung und muss ja nicht gleich die perfekte Lösung sein. Aber ich glaube, das würde mehr helfen, als irgendwie zu sagen, ja, wir machen jetzt einfach Opt-out beim Organspendenausweis. Ich wäre nicht überrascht, wenn das in der Praxis mehr Probleme verursacht, als es hilft.
Ja, aber ich meine, der Punkt ist doch, vielleicht ist dieses Opt-out ja auch einfach so zu verstehen, wenn der Arzt keine hinreichenden Gegenbeweis hat, dann sind diese Organe einfach zu verwenden. So, ja. Und das heißt ja nicht irgendwie, dass du erstmal seine Wohnung auf den Kopf stellen musst, um irgendwie eine eventuelle Opt-out-Brief irgendwie zu finden, sondern das heißt erst einmal, dass du als Arzt so lange davon ausgehen kannst, die Organe zu verwenden, wie du nicht irgendwie sozusagen Kenntnis davon hast, dass es sozusagen widersprochen wird. Also wenn man so dreht, dann ist es doch eigentlich, ist das Problem doch eigentlich gelöst.
Ist das jetzt, ich weiß gar nicht, wie ist denn da der aktuelle Stand in der Debatte, weil ich würde mal behaupten, dann würden viele Leute sagen, würden sich darum nicht darauf einlassen wollen, weil sie halt sagen, naja, der Arzt will ja meine Organe auf jeden Fall, dann, und wenn dass der ja schon irgendwie eine Bürde, also das ist, muss ja möglich sein, nehmen wir mal an, du hast jetzt irgendwie, hast das im Portemonnaie und der Arzt hat gesagt, oh, das ist jetzt eine, ich habe jetzt keine Belege, solange ich nicht ins Portemonnaie gucke, dass der,
Gucke ich einfach nicht ins Portemonnaie raus.
Haha, schon habe ich die Organe. und
das fällt dem überhaupt ein, ins Portemonnaie zu schauen, also ganz ehrlich.
Ja.
Geht denen hier gar nichts an, mein
Portemonnaie. Ich weiß gar nicht, ob in der Praxis überhaupt irgendwie, na doch, irgendwie, die werden ja irgendeine ID-Form brauchen, um die Angehörigen zu informieren. Also dafür müssen sie schon mal durchs Portemonnaie gehen. Das ist, stimmt, ich habe ja einen amerikanischen Führerschein hier, mein California Driver's License.
Ich finde zumindest für einen Motorradführerschein muss man einen Organspendeausweis mit
Und da ist ja dieser kleine Punkt, der rote Punkt da unten, wo Donut draufsteht. Und das ist der eindeutige Hinweis, dass ich beim Ausstellen der ID gesagt habe, ja, ich würde gerne auch, also.
Ja, das ist doch eine gute Lösung.
Ja, warum, das, nicht, warum eigentlich nicht da drauf machen? Genau. Das wäre doch mal eine bessere Lösung als diese dämlichen Flutterzettel.
Ja, ja, ja.
Und, wir haben eine Lösung gefunden, es gab die ganze Zeit, wir hätten einfach nur Problem gelöst.
So einfach ist das.
Ah, so, was gehen wir als nächstes an?
Ich würde sagen, ich würde es langsam auch schon fast irgendwie dicht machen, weil wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder 2 Stunden fast, oder?
Eine Dreiviertelstunde.
Können ja auch ein kurzer Podcast machen. Oder habe ich noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ganz ehrlich, es war...
Hast du jemals was Wichtiges zu sagen?
Hatte ich jemals was Wichtiges? Ich könnte über einen Text reden.
Ja, dann reden wir über einen Text. So lange gehe ich mal ein MS-Prop holen.
Ja, okay.
Viel Spaß. Ach Mist, okay. Ich hätte warten sollen, bis du... Nee, erzähl erst mal von dem Text und dann, wenn du fertig bist mit Erzählen und gerade nicht mehr weißt, was es ist, dann gehe ich auf Klo. Nein.
Ich bin nett. Okay. Ich habe mal wieder einen neuen Text geschrieben und zwar wurde ich gefragt, einen Text zu schreiben über die Frage, wie man Plattformen demokratisieren kann. Und das ist natürlich eine spannende Frage, mit der wir uns hier bei WMR auch schon häufig beschäftigt haben, so auf die eine oder andere Weise. Wo wir halt auch viele, viele Beobachtungen oder so über die Jahre halt gesammelt haben. Also ich auch zum Beispiel, Max auch. Die wir hier auch schon öfters reflektiert haben. Wir haben zum Beispiel über Mastodon vor ein paar Folgen ja viel geredet. Wir haben vorher über Diaspora geredet. Das sind ja alles irgendwie auch Versuche der Demokratisierung von Plattformen. Man kann natürlich auch sagen, Blockchain ist eine Form von Demokratisierung von Plattformen. Es gibt natürlich noch ganz andere Ansätze, beispielsweise die Plattform Cooperatives, wo man halt einfach sagt, okay, wir nehmen eigentlich sozusagen normale datenbankbasierte Plattformen und versuchen da eine Art von demokratisierter Eignerstruktur einzubauen, also so eine Art Genossenschaft draus zu machen, wo dann die einzelnen Leute, die die Plattform mit der Plattform arbeiten, dann sozusagen auch gleichzeitig die Besitzer davon sind und auch in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden oder sogar sie komplett mitbestimmen können. Also da lassen sich halt viele, viele verschiedene Formen von Demokratisierung denken und man kann sich ja durchaus auch, ich glaube, mit Recht feststellen, dass die momentane Organisationsform von Plattformen, also das heißt normale Unternehmen, die eben gewinnorientiert mit einer, sag ich mal, Eignerschaft, die nicht gleichzeitig die Nutzerschaft ist, dass das halt keine besonders gute Form von Demokratisierung ist. Darauf kann man sich, glaube ich, auch einigen. Das heißt also, es gibt dieses Problem und es gibt unterschiedliche Lösungsansätze und wenn ihr regelmäßige WMR-Hörer seid, dann wisst ihr auch, dass wir bestimmten Ansätzen auch durchaus kritisch gegenüberstehen. Nicht ablehnend, aber durchaus kritisch in dem Sinne, dass wir die Schwächen zum Beispiel eines Mastodon oder eines Diasporas halt durchaus sehen und diskutieren. Und die Gründe, warum diese Ansätze alle nicht die Popularität erreicht haben, die zum Beispiel, sag ich mal, die undemokratischen, gewinnorientierten Plattformen haben, die sind ja nicht irgendwie ausgedacht, sondern das ist natürlich ganz handfeste Gründe. Ich habe jetzt also in diesem Text, habe ich versucht, diese verschiedenen Formen und Arten zur Demokratisierung von Plattformen zu diskutieren und einander gegenüberzustellen, die Vor- und die Nachteile einmal herauszuarbeiten und zu sagen und zu analysieren, woran bestimmte Formen von Demokratisierung scheitern und wie man diese Probleme angehen könnte. Und was ich dann versucht habe, und das ist das eigentlich Spannende, ist dann halt zu versuchen, aus diesen Learnings sozusagen ein Modell zu finden, wie Demokratisierung von Plattformen funktionieren kann. Da aber all diese Formen von Demokratisierung alle nicht perfekt sind, habe ich halt diese Idee gehabt, dass man so ein bisschen ähnlich wie beim TCP-IP-Protokoll, so ein bisschen ähnlich wie beim Internetprotokoll halt das Ganze sozusagen in Schichten aufbauen kann. Also ein demokratisiertes Stapelmodell von Demokratie, von Plattformen. Und da habe ich mir Folgendes ausgedacht. Also stellen wir uns vor, ein Social Network, ja, irgendwie wie Facebook, wollten wir sozusagen demokratisieren. Und wenn man das sozusagen in verschiedene Schichten aufteilt, ja, sozusagen, ja, dann kann man eigentlich eigentlich wie beim Internet auch sozusagen so erst einmal vielleicht den Application Layer sich anschauen. Das ist, wäre dann sozusagen so eine Art Client-Struktur, ne? Sei es jetzt irgendwie eine Website oder sei es eine App auf dem Telefon oder wie auch immer, sozusagen clientseitig. Und da habe ich dann gesagt, okay, die clientseitige Struktur, die braucht am wenigsten demokratische Kontrolle, weil das kann man eigentlich vom Markt regeln lassen. Da können einfach Unternehmen irgendwelche Clients schreiben oder auch nicht Unternehmen, irgendwelche anderen NGOs oder irgendwelche Open-Source-Projekte, die halt irgendeinen Client bereitstellen können. Da brauchen wir gar keine Form von institutionalisierter Kontrolle oder so etwas drin. Und bei der zweiten Schicht, die könnte man dann so ein bisschen Mastodon-mäßig organisieren. Das heißt also, unterschiedliche Pods oder Instanzen oder wie man die nennen möchte, ja, irgendwie haben eine bestimmte Form von Regime, mit dem sie ihre Nutzer und Nutzerinnen irgendwie organisieren und ihnen Mitbestimmungen geben, vielleicht Rechte geben und so weiter und so fort. Aber diese Arten von Regimen, die müssen nicht festgelegt werden. Es muss nur irgendwie immer irgendein Regime geben, ne? Und die können sich dann sozusagen untereinander unterschiedliche Regimes fahren, und dann kann ich als Nutzer sozusagen hingehen und sagen, ja, also ich möchte so und so viel Mitbestimmung haben oder so und so wenig Mitbestimmung haben, und dann kann ich mir aussuchen, wo ich hingehe und wie das Ganze sozusagen organisiert ist. Das Ganze hat nur das Problem, dass natürlich, wenn man ein föderiertes System hat, wie zum Beispiel bei Mastodon, dass dann natürlich trotzdem Nutzerinteraktionen über Instanzen hinweg passieren, sodass halt dann auch tatsächlich konfligierende Regimes miteinander in Kontakt treten. Das heißt also, ein Nutzer, der unter einem bestimmten Regime bestimmte Dinge tun oder lassen darf, kommt dann in Kontakt mit einem Nutzer, der andere Dinge tun und lassen darf. Und es gibt sozusagen einen Konflikt, nach wessen Modalität sozusagen eine bestimmte Geschichte passiert. Und davon gibt es dann sozusagen die dritte Schicht. Also das waren jetzt die ersten beiden, wären jetzt sozusagen die Client-Schicht und die Datenhaltungsschicht sozusagen. Und das ist dann etwas, was ich mir dann ausgedacht habe, dass ich dann das Meta-Governance nenne, ne? Das Meta-Governance ist halt sozusagen die eigentliche politische Schicht, in der dann Vertreter der einzelnen Instanzen, sowohl von deren Entwickler und Entwicklerinnen, codemäßig sind die auch unterschiedlich, sie sind alle von der gleichen Codebasis, aber gibt dann sozusagen bestimmte Varianten und vielleicht sogar so Distributionen wie bei Linux oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, deren Entwickler und deren Nutzer entsenden Vertreter in verschiedene Organe dieser Meta-Governance-Schicht. Und da habe ich mir jetzt vier Organe für ausgedacht. Also das erste wäre so der Nutzerrat. Das erste wäre eigentlich der Entwicklerrat. Das sind dann halt sozusagen Vertreter der Entwickler der verschiedenen Instanzen, des Protokolls und so weiter und so fort und der Clients, die dann halt sozusagen gemeinsam an der Weiterentwicklung des Systems arbeiten. Und dann halt dem gegenübergestellt so eine Art Nutzerrat, wo dann Leute aus den einzelnen Instanzen so proportionsmäßig, je größer die Instanz ist, desto mehr Leute werden dort entsandt, sozusagen so dem gegenübersteht. Und eigentlich ist sozusagen der Entwicklerrat sowas wie die Regierung, aber die der Nutzerrat sowas wie das Parlament, und der Nutzerrat kann halt mit einer einfachen Mehrheit alle Entscheidungen des Entwicklerrats blockieren, ne? Also der Entwicklerrat macht so, es ist jetzt einfach nur so eine vorgestellte,
ausgereift. Also mit welchem Ziel, also was ist das Ziel dieser dritten Ebene?
Mitbestimmung zu gewährleisten.
Auf die einzelnen Pots oder auf die?
Allgemein.
Oder darauf, dass die untereinander, Kommunikation untereinander, oder?
Also man muss ja sagen, wenn halt die Pots zum Beispiel auf der gleichen Codebasis basieren, ja, dann wird sozusagen die wesentlichen architektonischen Grundentscheidungen werden ja nicht auf Pod-Ebene bestimmt gemacht, sondern die werden sozusagen auf Entwicklerebene passieren. Mhm. Ne? Und Die Leute, die dann so einen einzelnen Pod installieren, den können die natürlich dann weiterentwickeln und so weiter und so fort. Deswegen ist natürlich auf der Ebene Mitbestimmung auch wichtig. Aber wichtiger ist eigentlich die Mitbestimmung sozusagen auf dieser grundsätzlicheren Ebene, also wer die Codebasis, in welche Richtung die Codebasis weiterentwickelt wird. Ja? Und da halt irgendwie Mitspracherecht zu haben für die Nutzer, dafür ist dieser Nutzerrat dann da.
Mhm.
Genau. Und der ist dann aber sozusagen dadurch natürlich auch, ich denke halt, es muss nicht so sein, dass der jetzt irgendwie konkret die Richtung vorgibt, sondern das machen weiterhin die Entwickler, aber die Nutzer müssen die Möglichkeit haben, zu intervenieren. Ja?
Also bestimmte Features zu blocken.
Zum Beispiel zu sagen, so, ja, aber in diese Richtung soll das nicht passieren oder so, wie auch immer. Ne? Irgendwie, aber halt, dafür muss aber erstmal eine Mehrheit da drin sein, in
ja.
unser Rat. Ne? Und das ist jetzt auch nicht so einfach zu organisieren. Das heißt also, sie können halt mit einfacher Mehrheit irgendwie Dinge blocken. Und dann gibt es einen dritten Dings, das wäre dann sozusagen Nutzerrat und Entwicklerrat kombiniert. Das ist dann sozusagen der Modellrat, habe ich das genannt. Der könnte dann halt grundsätzlichere Entscheidungen an dem Meta-Governance Framework machen. Und Meta-Governance Framework ist halt so eine Art Grundgesetz oder so eine Art Verfassung für die gesamten Pods. Das heißt, das ist sozusagen auch so eine politische Grundstruktur, in die sozusagen die einzelnen Pod-Regime, die ja alle untereinander unterschiedlich sein können, müssen bestimmte Mindeststandards erfüllen. Also bestimmte Mindeststandards an Mitbestimmung, bestimmte Mindeststandards an, sag ich mal, Rechtssicherheit oder Rechtssystemen, bestimmten Nutzerrechten, die sie einräumen und so weiter und so fort. Ja, die werden sozusagen in diesem Meta-Governance-Framework definiert.
Mhm.
Und das wird dann sozusagen von diesem Modellrat bestimmt.
Was passiert, wenn sich ein Pod nicht daran hält? Oder?
Dann wird er sozusagen, dann wird mit ihm nicht mehr gepeert.
Okay, dann fliegt er aus dem System raus.
Fliegt er aus dem System raus, kann er natürlich trotzdem installieren und seine eigene Struktur parallel fahren. Das geht ja alles irgendwie sozusagen,
yeah.
Aber er ist dann sozusagen, mit ihm wird er nicht mehr gepeert.
Mhm.
Zumindest nicht mehr auf allgemeiner Ebene. Ich glaube, so, ich hätte noch die Möglichkeit überlegt, dass dann halt einzelne Pods, er darf dann mit einzelnen Pods aus diesem System sozusagen peeren, aber nicht mehr mit dem Gesamtsystem.
Sie haben dann sozusagen Brexit.
Genau, das ist dann so eine Art Brexit irgendwie.
Potset.
Da muss dann sozusagen alles, bidirektional dann halt ausgehandelt werden. Die Beziehungen dann bilateral, sagt man genau. Bilateral muss das dann bilateral, dann kann man nur noch bilateral peeren und nicht mehr sozusagen multilateral. Und das Meta-Governance hat dann nochmal noch eine Institution innerhalb des Meta-Governance, ist dann sozusagen so eine Art Schiedsgericht, wo dann halt Konfliktfälle zwischen den Pods und so weiter und so fort oder einzelnen User der Pods irgendwie dann ausgetariert werden. Und dieser und dann gibt es noch eine Meta-Datenbank, in der erstens natürlich die ganzen Pods registriert sind, die sich einerseits diesem Meta-Governance Framework unterordnen und damit auch dem Meta-Government und sozusagen dazugehören. Und in dieser Metadatenbank können dann halt die ganzen Pods sozusagen ihre öffentlichen Daten reinstreamen, die dann sozusagen allgemein durchsuchbar werden. Weil das ist immer das Problem immer mit diesen verteilten Systemen, dass man ja die nicht gut durchsuchen kann und dass halt sozusagen der Content halt nicht gut erreichbar ist, accessible ist von allen Leuten und so weiter und so fort. Und damit hätte man dann sozusagen nochmal eine spezielle Datenbank, die nichts anderes macht, als sozusagen aus den einzelnen Pods sozusagen öffentliche Daten zu aggregieren und durchsuchbar zu machen.
Aber es klingt jetzt so, als ob es gar nicht so weit weg wäre von diesem Mastodon-Modell, auch
genau.
Eben, dass es noch eine dritte Ebene sozusagen
gibt. Genau, es gibt noch diese dritte Ebene, ist halt, glaube ich, nochmal entscheidend, weil sie auf technischer und auf politischer Ebene nochmal eine ganze Menge Sachen gerade zieht und möglich macht, die noch andere. Und die vierte Ebene, die ist eigentlich implizit sozusagen schon vorhanden, aber die will ich jetzt mal ausdefinieren, das ist das Protokoll oder die Protokolle, wahrscheinlich werden es mehrere Protokolle sein, mit denen man sozusagen die einzelnen Instanzen halt miteinander Sachen austauschen, aber das ist relativ statisch, ne? Irgendwie, das ist halt sozusagen da passiert, das wird halt sozusagen, das kann halt auch nur sozusagen mit einer Zweidrittelmehrheit im Entwicklerrat irgendwie und der Zustimmung des Userrates kann es überhaupt nur geändert werden. Ja? Das heißt, es ist relativ statisch, passiert halt nur relativ wenig, dass bestimmte Sachen ins Protokoll ausgelagert werden. Es ist aber nicht so, dass halt die Features sozusagen nur auf das Protokoll angewiesen sind, sondern es können zum Beispiel innerhalb des dieser Struktur können sich einzelne Pods sozusagen miteinander auch bidirektional verabreden, bestimmte Features umzusetzen und eigene Protokolle dafür zu bereitzustellen oder das Protokoll bidirektional zu erweitern und solche Sachen. Ne? Also das ist alles möglich. Und wenn irgendwas sich halt gut durchgesetzt hat, dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass man dann halt irgendwie sozusagen in dieser Struktur dann irgendwelche Sachen ins Protokoll dann halt auch das Protokoll entsprechend erweitert.
Dieses System setzt ja Identität voraus, dass jeder eine Identität hat.
Also, oder mehrere.
Na, mehrere würde die Wahlen gefährden.
Nicht.
Wenn ich mir eine Million Identität zulegen kann oder eine Milliarde, dann kann ich jede Wahl manipulieren. Nach meinen Bedürfnissen. Darum müsste man.
Also das ist auch noch so eine Sache, die ist dann leider aus dem Text rausgeflogen. Achso, genau, den Text kann man sich übrigens anschauen im Was wäre wenn Magazin. Ich packe einen Link in die Shownotes. Ich hatte das eigentlich reingeschrieben. Ich wollte beispielsweise, ich will auch zum Beispiel nicht, dass die gewählt werden. Ich will nicht, dass die Leute im Userrat gewählt werden, sondern werden gelost. Ja. Das heißt also, es wird und die werden auch nur sozusagen für ein Jahr benannt oder für eine relativ kurze Periode sozusagen, dann werden die ausgetauscht.
Mhm.
Das heißt also, es wird wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, da zu manipulieren. Also was man machen könnte, wäre halt zum Beispiel in der Instanz ganz, ganz viele Fake-Accounts anlegen, sodass man sozusagen überproportional repräsentiert wird,
genau.
Und dann irgendwie versuchen, dadurch mehr Einfluss zu gewinnen, als man eigentlich hätte.
Mhm.
Aber das ist natürlich dann durch das Meta-Governance, die sind ja auch nicht ganz auf den Kopf gefallen, die werden dann natürlich auch versuchen, das zu...
Naja, das ist aber schwer hinzukriegen, weil... Also Ethereum hier, dieses eine Blockchain-Ding, das basiert ja quasi darauf. Die lösen ja dieses Problem, dass halt bei Bitcoin ist ja so, dass alle immer alles rechnen müssen und dadurch wird es halt, je größer das Netzwerk wird,
desto größer wird der Aufwand.
Desto größer wird der Aufwand. Bitcoin skaliert ja nicht, weil in dem Sinne, dass, hey, wir haben, also normalerweise wird ja Skalierung, das finde ich sehr lustig, weil sagen immer, dass Bitcoin so gut skaliert. Normalerweise heißt immer gut skalieren, ich habe ein Computer und wenn ich einen zweiten und der berechnet irgendwas und wenn ich einen zweiten habe, dann kann ich doppelt so viel berechnen. Das ist eine perfekte Skalierung oder sozusagen. Bei Bitcoin ist es ja so, ich habe einen Computer und ich stelle noch einen zweiten daneben und habe genau die gleiche Rechnungsleistung. Je mehr Rechner an dem Netzwerk teilnehmen, desto wird ja nicht effizienter, es verbraucht einfach nur mehr Strom. Und einfach nur halb so effizient. Das ist quasi überhaupt, ja. Skaliert überhaupt nicht eigentlich auf so eine Art. Und das haben sie ja bei Ethereum so ein bisschen gelöst, dass jeder, da gibt's ja so eine Art Losverfahren. Je mehr Geld du bereit bist reinzuzahlen, on the line zu geben, desto mehr Stimmrecht hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die nächste Berechnung durchführst sozusagen.
Mhm.
Ich muss halt verhindern, dass die Leute sich massenhaft lose für diese Wahl ausstellen können selber. Und das kriegst du meiner Meinung nach, weil im digitalen Bereich ist es halt nahezu unbegrenzt. Guckt es gerade so skeptisch?
Nee, ich hab mich nur...
Achso, okay. Und das halte ich dann, und das kriegst du auf Dauer nur hin, wenn du eine Identität hast. Und Identitäten sind halt in so einem föderalen System nicht möglich, oder?
Mhm. Ja, also feste Identitäten. Also, ja gut, das ist wahrscheinlich echt tatsächlich nochmal so eine Sache, die man an denen man noch arbeiten müsste. Aber ich würde da, um auch für unsere Diskussion von vorhin die aufzugreifen, würde ich jetzt da amerikanisch rangehen und sagen, wir machen das erstmal und gucken dann, ob es ausgenutzt wird.
Ja, okay.
Und wenn es dann ausgenutzt wird, dann gucken wir, wie wir es ändern. Aber wir werden jetzt nicht irgendwie jeden von vornherein dazu zwingen, jetzt irgendwie mit seinem Ausweis sich zu verifizieren oder so ein Scheiß.
Ja, ja.
Also das könnte man natürlich alles machen. Ich hatte übrigens dann tatsächlich sozusagen mir auch schon eine Implementierung, also eine fiktionale Implementierung ausgedacht, ja. Weil ich halt auch drüber nachgedacht habe, wie finanziert man das Ganze, weil das natürlich auch noch eine kritische Frage ist, wie das Ganze sozusagen, wie die einzelnen Schichten sich finanzieren. Und ich hatte zum Beispiel gedacht, dass halt Staaten halt auch so einen Pod immer hosten, ne? Also das halt zum Beispiel Deutschland hat dann halt sozusagen den Deutschland-Pod. Der ist dann nicht verpflichtend, der ist weder verpflichtend für die Leute, die dort teilnehmen, einen Account zu machen, noch ist der aber er ist halt frei. Ne? Also das ist sozusagen so ein Service.
Also kostenlos.
Er ist kostenlos für alle Bundesbürger, kann jeder halt hingehen, aber jeder Account dort ist halt notwendigenfalls mit der persönlichen ID verknüpft. Also das heißt sozusagen, er wird dann halt gleichzeitig zu deiner Online-Identität, ja. Und die dann halt klar mit deiner sozusagen staatlichen Ausweisidentität verknüpft ist.
Erfindest du gerade die E-Mail neu?
Ja, aber halt irgendwie als nützlichen Service.
Die E-Mail, aber als nützlichen
Service. Ja, genau, das ist ja das Problem von die E-Mail gewesen, dass es sozusagen kein Incentive gab, halt für Leute sich da anzumelden, weil halt damit gar keinerlei Nutzen mit verbunden war. Aber das wäre jetzt halt sozusagen, zumindest in meiner Vorstellung, wäre damit genug Nutzen verbunden, dass man sich damit identifiziert, dass man sich damit kombiniert. Ja, das war meines Erachtens jedenfalls das Problem mit der E-Mail, dass halt da kein Nutzen gegenüberstand. Jedenfalls, das hätte sozusagen hätte der Staat dann noch eine Rolle für.
Was ist dein Nutzen?
Der Nutzen dafür ist, halt umsonst halt eine Identität zu haben, die dir auch nicht streitbar gemacht werden kann. Das muss aber nicht deine einzige Identität sein, das war nämlich dann auch gleich sozusagen, du kannst dir da auch bei anderen Services und anderen, kannst du dir auch einen Account zuklicken, wo dann eben nicht das verknüpft ist mit deinem Dings da. Man könnte natürlich überlegen, okay, dass man halt sozusagen, dass sozusagen die Standardidentität ist, mit der du dir dann auch andere Identitäten klicken kannst, sodass halt zum Beispiel die anderen Pods halt immer wieder sozusagen zumindest intern auf deine andere Identität verknüpfen können. Sozusagen, dass halt jeder, dass das System am Ende schon weiß, wie viele richtige Identitäten oder wie viele, sag ich mal, Fleischsäcke jetzt an Online-Identitäten jetzt konkret geknüpft sind oder an wie viele Identitäten an welchen Fleischsack geknüpft sind, ja.
Mit Fleischsack meinst du jetzt Menschen?
Ja, also Körper.
Meatbag.
Genau.
Okay. Ja, das hat bei mir einen Moment gedauert, bis es gepeilt hat.
Daumen. So. Ja, also wie viel Wetware an wie viel Software gebunden.
Okay.
Also das heißt,
zur Not kann man sich das ja auch zurecht klonen. Also wenn man einfach zu viele Identitäten für zu wenige Wetbacks hat.
Wäre eine Möglichkeit oder sowas, ja. Aber auf jeden Fall, ja, klar. Und dann, ja, ich weiß aber auch gar nicht, ja, da müsste man dann genau, oder man macht das dann halt so, dass halt, wenn Leute gelost werden, ja, dass sie nur mit ihrer staatlich verifizierten Identität da reingehen können. Ja.
Dass sie sonst kein Wahlrecht haben.
Genau, also sie müssen halt irgendwie so einen Account haben, damit sie halt Wahlrecht haben können.
Funktioniert dann aber nur ein System, wo staatlich verifizierbare Identitäten gibt.
Ja, aber die gibt es ja im Zweifelsfall immer, weil in jedem Staat gibt es sozusagen einen Pod, wo man sich registrieren kann, um so eine Identität zu haben. Und selbst wenn man sozusagen für einen anderen Pod sozusagen reingelost wird, ja, wird dann die Identitätsverifikation dann über den anderen Pod gelaufen oder sowas. Also das ist jetzt alles nur rumgesponnen jetzt gerade. Ne? Das ist ja auch sowieso alles nur aus dem Ärmel geschüttelt.
Ja, ich finde es interessant, so in die Richtung zu denken auf jeden Fall, aber ich glaube, es bringt noch einen Haufen, und die sehe ich jetzt natürlich als allererstes, einen Haufen Probleme, die nur schwer oder vielleicht gar nicht lösbar sind. Und so diese Identität, ich finde das ja mit der staatlichen Identität, finde ich ja auch immer die spannende Frage, was will man an die knüpfen? Also auf der einen Seite, es gibt halt, das fand ich damals, finde ich so bei einem staatlichen Mail-Service, sagen wir mal so, muss jetzt nicht die E-Mail sein oder sowas. Und ich finde das Argument schon zu sagen, es gibt halt, wenn ich mit einer Behörde kommuniziere, dann will ich mit meiner Identität und ich will mit anderen Leuten, also ist ja oft ein Argument dagegen, so, ja, das will ich nicht einsetzen, weil ich möchte ja nicht mit jedem mit meiner Identität. Ja, okay, dann legt ihr halt eine zweite Identität zu. Ist jetzt in diesem System hier definitiv gegeben. Aber es wird dann problematisch, wenn du bestimmte Dienste nur noch nutzen kannst, sofern du sie mit dieser staatlichen Identität verbindest. Weil dann könntest du zum Beispiel irgendein Unrechtsregime, also entweder ein Failed State, der einfach keinen Bock hat, dir so einen Pott zu bieten, oder halt irgendwo gibt's, nehmen wir mal an, es wird erfolgreich und du hast einen Krieg und jemand schießt einfach den Server von dem anderen ab oder sowas und plötzlich können all diese Leute nicht mehr an irgendwelchen Wahlen, an wichtigen Wahlen teilnehmen oder dergleichen mehr. Also ich, bei sowas denke ich dann schon an die Angreifbarkeit, weil das ist so eine Erfahrung, die ich halt, also ich glaube, der einzige Grund, warum Mastodon noch so existiert, wie es existiert, ist, weil es einfach zu irrelevant ist, um massiv angegriffen zu werden. Wenn Mastodon wichtig wäre, und Geld oder Macht oder Einfluss damit zu verdienen wäre, dass man Mastodon aushebelt, dann wäre Mastodon ausgehebelt. Dann kann ich mir ungefähr 48.000 Angriffsszenarien auf Mastodon vorstellen. Und so ähnlich sehe ich das auch bei solchen Systemen. Also das ist, ich halte es für massiv gefährlich, oder ich halte es für, solange niemand das System nutzt, ist es okay, da wird es, glaube ich, sicher sein, aber irgendwann, und vielleicht ist es einfach so, vielleicht ist es einfach ein unlösbares Dilemma und man muss damit klarkommen. Das ist, wenn du halt dich auf die staatliche Identität zurückziehen willst, dann ist das halt eine staatliche Identität und dann bist du darauf angewiesen, dass der Staat schon kein Arschloch ist. Und wenn du auf die staatliche Identität nicht angewiesen sein willst, dann musst du halt andere Probleme, kannst du dann halt nicht lösen, weil wenn halt nur der Staat sagen kann, also jemand, der in der Lage ist zu sagen, du existierst oder du existierst nicht, hat halt automatisch Macht. Und wenn du nicht bereit bist, diese Macht zu geben, dann kannst du dieses Feature nicht mehr haben. Dann kannst du halt diese basisdemokratischen.
Ich habe eine andere Idee. Also dieses ganze System, das ich mir ausgedacht habe, ja, es basiert darauf, dass man sich dort seinen Account nur mit einem Facebook-Login machen kann.
Ja, das wäre es doch mal.
Ja.
So. Haben wir es doch gelöst?
Haben wir es gelöst.
Nächstes Problem. Genau. Häkchen gemacht.
Ja. Facebook Sign-In, alles kein Problem.
Ja.
Da haben wir dann
Scheiße, dann, wenn man eine Mobile App hat, dann muss man in Zukunft dann auch noch ein Apple ID Sign-In haben.
Ja.
Mist.
Ja, das ist bestimmt, das ist interessant. Dass dieses Identitätsproviding ist dann doch echt relativ zentral. Das ist,
Es ist schwer, da drum rumzukommen. Also wenn man, es gibt halt ein paar Systeme wie Ethereum, die halt sagen, mir ist das Individuum egal, mir zählt, für mich ist nur wichtig, wie viele Ethereums der hat. Und das macht es dann halt irgendwie wieder lösbar. Also damit hast du es innerhalb des Systems und du kannst halt innerhalb des Systems eindeutig nachweisen.
Weil es halt auch Knappheit.
Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich weiß, wie viele Ethereums du hast.
Genau.
Und das ist das Einzige, was für mich relevant ist. Und so funktioniert ja auch Bitcoin. Ich habe keine Ahnung, wem das Konto gehört, aber ich weiß, dass so und so viele Bitcoins drauf liegen. Und das ist auch das Einzige, was für das System relevant ist. Aber wenn du so ein basisdemokratisches System, jeder Meetback eine Stimme, dann musst du halt irgendjemanden haben, der für dich die Meetbacks zählt. Und da fängt es dann an, problematisch
zu werden. Das ist halt auch echt die Frage, warum wir an diesen Meetbacks so festhalten. Ne? Also insofern, also warum ist eine digitale Demokratie trotzdem nur denkbar, wenn wir sie wieder an physische Realitäten rückkoppeln? Das weiß ich nicht, ob wir das so festhalten müssen. Ich meine, klar, weil es sonst beliebig wird. Das ist ja die Antwort. Ne?
Genau.
Weil sozusagen Online-Identitäten sich beliebig oft rekreieren können. Ne? Mhm. Und dann halt sozusagen demokratische Entscheidungen oder Wahlentscheidungen halt nichts mehr, keine Relevanz mehr haben oder keine Aussagekraft mehr haben.
Na, außer man macht es halt, also wir haben halt noch nichts gefunden, was hinreichend schwer zu beliebig zu kopierbar ist.
Mhm.
Also Identitäten,
ja.
Twitter-Accounts kann ich mir halt im Zweifelsfall 1000 pro Sekunde zulegen.
Genau, das ist doch dann die eigentliche Sache ist ja, es geht dann eher eigentlich nicht wirklich um Kohlenstoff und Wassersäcke, sondern es geht ja um Leverage. Ja?
Mhm.
Es geht ja sozusagen, es geht darum, es geht um Skin in the Game, also ne, so im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen, ja,
ja?
Also Und das ist halt bei den Kryptowährungen dadurch gegeben, dass halt eben ne, Wert da ist, ja, irgendwie den Leute sozusagen, auf den das dann sozusagen rückwirkt und den man sozusagen im Digitalen schwierig herstellen kann, weil Wert halt eben in einer alles digitalisierten Sache.
Das ich meine, also, bei Aktien ist es ja häufig so, da spielt es ja keine Rolle, da hast du ja nicht, da hat ja nicht jeder Aktionär eine Stimme, sondern hat jede Aktie eine Stimme und ist im Endeffekt scheißegal, wer diese Aktie besitzt, diese Aktie hat die Stimme und Hauptsache es hat jemand für diese Aktie gestimmt, so, genau, fertig. Ja, und damit kannst du dann deinen Einfluss geltend machen. Genau,
also wie kriegen wir das Skin in the Game? Ist das dann vielleicht dann tatsächlich die eigentliche Frage und nicht die Frage von Identität.
Was man machen könnte vielleicht, dass sozusagen ein gewisser sozialer Status, also das ist halt, du hast halt du kannst ja zwar theoretisch beliebig viele IDs zulegen, aber du wirst es nicht schaffen, diese IDs.
Genau, Reputation, sowas, ne, irgendwie.
Genau.
Followerzahlen, Retweets, keine Ahnung was, ja.
Retweets wäre jetzt wahrscheinlich, dann könnte ich ist auch wieder ein System, was sich relativ leicht aushebeln lässt, aber vielleicht lässt sich ja irgend so ein System finden, das Partizipation. Dadurch, dass du an dem System konstruktiv teilnimmst, sammelst du Reputationspunkte in irgendeiner Form, die halt idealerweise nicht leicht zu, also die vielleicht sogar begrenzt sind, dass du die von anderen kriegen musst oder irgendwie sowas.
Also ich würde auch mal, mich interessiert das eigentlich auch, also Reputation, ich weiß nicht inwiefern, keine Ahnung, Social Networks damit rumexperimentieren. Ich würde damit total viel rumexperimentieren, wenn ich da am Backend rumschrauben würde.
Ja.
Nämlich so Reputationssysteme, die dann eben nicht einfach nur sagen, okay, so und so viele Followers und Retweets oder so, sondern halt irgendwie halt so rekursiv, ja. Also das heißt, wie viele Follower haben die Follower von meinen Followern? So,
genau.
Ja, irgendwie, also wo dann halt sozusagen so additiv, rekursiv dann halt irgendwie geguckt wird, das ist nicht egal, wer mir followt, sondern wenn da Leute mir followen, die halt auch selber Reputation haben, ne, irgendwie, also so wie der Mensch, der PageRank ja auch funktioniert.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Der PageRank war ja mal so, dass er, also das war der PageRank, der also nicht nach, ich dachte mal, es wäre der Seitenrank, aber nein, der ist von Larry Page erfunden.
Ja, genau, ja.
Und darum heißt er PageRank.
Ja, genau.
Larry Page, einer der beiden Google-Gründer, ist halt diese Idee, dass halt jeder verlinkt, jeder Link auf etwas bedeutet Reputation für eine Seite und es bedeutet umso mehr Reputation, je mehr Reputation die verlinkende Seite selber hat.
Genau, ja.
Und was so ein irgendwie so ein merkwürdiges Zirkelargument ist.
Also wir wissen es nicht, aber eventuell, also ich würde zum Beispiel so auf Twitter, wenn ich jetzt Twitter so irgendwie machen würde, dann würde ich halt tatsächlich so eine Art PageRank halt für jeden User halt mir ausrechnen. Im Hintergrund, der muss ja nicht irgendwo angezeigt werden, sondern der ist dann sozusagen in der Datenbank und der würde natürlich total helfen, wenn es darum geht, zum Beispiel Spam-Netzwerke zu identifizieren und weil so ein Reputationssystem, das ja noch nicht mal richtig transparent ist, ja, das kann man halt schwierig, schwierig faken wahrscheinlich. Wäre jetzt meine Annahme. Und deswegen könnte man damit wahrscheinlich relativ schnell rauskriegen, wo da jemand irgendwelche Botnetze baut oder so.
Ja, weil der PageRank selber ist ja durchaus ausgehebelt worden. Und also.
Ja, aber der war ja auch transparent, also dass es ihn gibt und so weiter.
Ach so, ja, aber ich glaube, das ist nicht das, also du willst nach Möglichkeit ein System.
Also dass es sowieso grundsätzlich nicht angreifbar ist, das ist ja Quatsch, ne? Also das ist ja klar, dass es das nicht geben kann. Ein unangreifbares System, ne? Aber das hat ja auch Google nie geschafft, aber
eben, also das meine ich ja.
Das gibt's nicht. Also das ist nicht vorstellbar. Ja, jeder Algorithmus, der nach einer bestimmten Art und Weise funktioniert, der ist halt gamebar. Und wenn jetzt zum Beispiel Twitter das jetzt machen würde, dann würde ich jetzt sagen, dass sie da definitiv einen Vorsprung hätten gegenüber den Leuten, die da irgendwelche Bot-Netze bauen, um damit.
Keine Ahnung, ob sie sowas einsetzen.
Würde ich jedenfalls viel mit rumspielen.
Ja, würde ich, also ich meine diese.
Auch wenn es dann zum Beispiel darum geht, alleine schon irgendwie Moderation, ja. Ist es dann, würde ich dann zum Beispiel anders damit umgehen, wenn irgendwie jemand ohne einen einen hohen Reputationswert irgendwelche Tweets zum Beispiel flaggt, als wenn das jemand mit hoher Reputation macht, ja?
Yeah.
Oder wen sperre ich dann sozusagen, ja? Irgendwie wegen irgendwelchen Vergehen, so, ja? Also ich würde, dieses System wäre auf allen Ebenen des Governance von Twitter, wäre das sinnvoll.
Mir ist noch nicht was bei Facebook aufgefallen. Und zwar, da wurden mir von einer Person, unter jedem Tagesschau-Artikel wurde mir von einer Person der Kommentar quasi angezeigt. Und das ist eine Person, die ich wirklich, keine Ahnung, wie Facebook auf die Idee kam, dass ich, vielleicht habe ich irgendwann mal damit interagiert. Ich möchte dessen Kommentare nicht lesen, weil das ein ultrarechtes Arschloch ist.
Wie wahrscheinlich alle Kommentatoren bei...
Nee, aber so. Und darum habe ich gedacht, na okay, dann blocke ich ihn halt. Mir doch wurscht. Aber das ist eine Page. Und Pages scheint man nicht blocken zu können. Was total dieses System aushebelt. Und dadurch, dass ich das jetzt gesagt habe, habe ich das, werden jetzt alle sich Pages zulegen und dadurch wird dann Facebook gezwungen werden, dass man Pages blocken kann. Alles gut.
Gut. Ach, dann haben wir das jetzt auch gelöst.
Das ist jetzt auch gelöst. Aber es ist, ja, solche Systeme. Also ich würde mal vermuten, dass dieses System bei Twitter auf der einen Seite sophisticateder ist, als man sich denkt, aber auf der anderen Seite auch so, what? So billig ist das?
Ich glaube nicht. Das ist wirklich grauenhaft, glaube ich. Also das ist ja immer.
Also ich habe damals so ein bisschen mitgekriegt, was Instagram damals, also es wird sich seitdem auch massiv verändert haben, für Spam Protection macht. Und das war erstaunlich schwach. Und das war, also jede Wette haben die das seitdem ordentlich aufgezogen, aber damals war es so, what? Ihr macht nicht mal das? Und das war, ja, ist jetzt auch schon einige Jahre her, aber ja, das ist, im Zweifelsfall haben die nicht die Zeit und ich kann es mir vorstellen, was bei, also bei Twitter ist ja sowieso, wundert mich, was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag über? Was machen die eigentlich beruflich? aber das denkt man sich ja bei vielen großen Firmen.
Das stimmt schon, ja.
Ja, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir es deutlich über die 2-Stunden-Grenze doch wieder geschafft. Ist doch schon kein kurzer Podcast mehr.
Genau. Ich muss auch gleich telefonieren, deswegen.
Ich muss gleich essen, weil ich habe Hunger und die Frau will essen gehen und ich auch.
Alles klar.
Insofern, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle mal wieder. Ach so, was ich ja mal sagen wollte. Wir haben ja auf diesen Humble Brag oder wie auch immer man das jetzt nennen will, dass wir hier, wo ich ja wirklich dachte, dass uns jemand zuhört und dass ich mich immer so an die Stimme der Jugend wende, das zu hören.
Wo wir aufgerufen haben, dass die jungen Leute sich mal melden sollen. Haben sich ja tatsächlich Leute gemeldet.
Es haben sich Leute gemeldet, und zwar mehr, als ich gedacht hätte.
Viele haben sich dann gemeldet.
Keine Ahnung. Zweistellig!
Echt, also, ja?
Ich würde es schätzen, sowas neben Dreh. Also, das haben sich in Kommentaren mehrere gemeldet.
Wir haben mehr als 10 Leute unter 30, die sich die BMR hören.
Wir haben über Twitter einige Replies bekommen.
Stimmt, ja.
Ich habe irgendwas in den Mails, sage ich, irgendwas bekommen.
Mails sogar?
Mails, ja. Obwohl man, es muss fake sein, weil unter 30-Jährige wissen gar nicht, was eine Mail ist. Also es waren mehr als ich gedacht hätte. War irgendwie so, wow, wir haben ja doch Hörer. Also ich meine, wir müssen ja auch noch den Podcast hören, bis zu der Stelle hören, sich aufraffen, dann zu antworten etc. pp. Aber es ist immer wieder überrascht, dass jetzt hier Leute zuhören. Vielen Dank dafür.
Ja, ich bin auch mal wieder erstaunt. Und okay. Dabei reden wir nur über Kaffee trinken und Roller fahren. Naja.
Kaffee trinken und Roller fahren, finde ich einen schönen Titel für diese.
Ja, stimmt. Das ist ein so Kaffee trinken und Roller fahren.
Okay, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.